Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.
Jo, hallo zusammen und willkommen zum Nerdcast und zu einer absolut speziellen Folge heute. Wir haben heute zwei illustre Gäste bei uns und bevor ich euch sage, wer die sind, sage ich euch, dass ein Thema ist, wo wir haben müssen mit dem weissen Fähnchen schwenken und sagen, wir brauchen Hilfe von aussen. Jetzt ist es so, dass unsere zwei Gäste schon Ambassadoren gewesen sind von unserem Nerdcast und jetzt hier in Fleisch und Blut bei uns sind. Das Thema ist Kiss.
Kiss.
Yeah. Oh yeah.
Kiss.
Oh yeah.
Genau. Und der Greili hat schon gerade sowieso von Anfang an mit Rückzug droht, beziehungsweise Rückzug signalisiert. Er hat gesagt, da kann er wirklich gar nicht beitragen. Ich habe meinen Rückzug angeboten, der ist abgelehnt worden. Ich bin auch gerne dabei, werde aber sicher mich ganz extrem zurückhalten, weil ich bin wie der Greili sozusagen ein Kiss Dummy. Der Bäumli ist, glaube ich, noch so eine halbe Kiss-Dummy. Und der sicher beschlagenste von unserem kleinen Team hier ist der Philipp Jespersen, der, glaube ich, ziemlich beschlagen ist, aber das werden wir noch auch sehen. Aber unsere zwei wunderbaren Gäste heute oben sind hier Mighty V.O. Pulver. Hey, let's hear him!
Yeah.
Oh, von Poltergeist und Gurt. Ich muss ihn sicher nicht vorstellen.
Und Messiah.
Oder sonst sind wir hier Messiah. Ja,
so ein Tremulti-Schlau.
Yeah. Ah ja, genau. Das ist jetzt noch. Und der Mighty Mighty Pidi Leuenberger, seines Zeichens Drummer von Hellmute Legendäre und seit einigen Jahren Drummer beim Rams. Und die zwei Herren hier sind sicher unter den allergrössten Kiss-Fans in der restlichen Hemisphäre.
Ja, dürfen wir, glaube ich, sagen.
Oh, sie zieren sich. Schau jetzt an.
Das sind einfach die einzigen Kollegen, die du kennst, die Kiss gut finden. Ja.
Hat man je falschere Bescheidenheit gesehen? Ja, gut. Also, ich mache ein super kurzes Intro. Jedenfalls versuche ich es. Kiss gründet 1973 in New York vom Eugene Klein alias Gene Simmons beziehungsweise The Demon, geboren 1949 in Haifa, der Stanley Eisen, Paul Stanley, The Starchild, geboren 20.01.1952, gründet die Band im 73 zuerst benannt Wicked Lester. Nachher umbenannt wurde Peter Criss alias The Catman, eigentlich original Peter Criscuola am Schlagzeug und Ace Frehley alias The Spaceman Paul Daniel Frehley, 27.04.1951. Die vier kennen wir als die vier von Kiss, wo als die magischen vier, wo die ersten, was sind es, 13, 14 Jahre von Kiss bestritten haben? Weniger 10? Okay, 7. Jetzt kommen schon Korrekturen. Und jetzt wird es schon Zeit von mir zu machen.
Das ist schon von Anfang an
alles schon falsch.
Wicked Lester war eine andere Band.
Okay,
und der Eugen Klein hat früher noch keinen Witz geheissen, wo er noch einen Haifa
hat. Okay, ich gebe noch die letzte...
aber du...
Ich gebe noch die letzten kläglichen Krümel von meinem bescheidenen Wissen von mir. Erster inoffizieller Auftritt, 30.01.1973, von drei zahlenden Zuschauern. Sind ihr dabei gewesen?
Ja, ja, sicher.
Ja, natürlich.
Ja, und der Grieder wahrscheinlich.
Im Geist.
Im Popcorn Club in Queens. Okay, erster offizieller Gig und ich als ACDC-Nerd haben wir das notiert. 31.12.1973 in der Academy of Music in New York. Am gleichen Tag wie ACDC im Checkers Club in Sydney ihren ersten Gig gegeben.
Ha? Sehr schlecht. Sehr schlecht.
Als allererstes Mal würde ich einfach von euch zwei hören, wann war der Knackpunkt gewesen? Wann hat Kiss euch erobert, V.O.?
Ja, das müsste gewesen sein. Ja, pff, bin ich etwa 7, 8 gewesen. Ich und mein Bruder haben Fernsehen geschaut. Und dann, damals hat es nur drei Sender gegeben. Und ich glaube, auf dem Walschen, so, ja, auf dem Walschen ist irgendwie ein Kiss live in, ich glaube, in Japan ist gesehen, keine Ahnung, wo es gesehen ist. Auf jeden Fall, das ist mein erster Berührungspunkt gewesen, also mich und mein Bruder. Und wir sind dann halt durch die Stube gerockt und haben irgendwie die Zunge rausgestreckt und das nachgemacht. Da kommt meine Mutter ins Zimmer und dreht völlig am Rad. Was ist denn das für ein Saulärm? Und bla bla. Und machen das aus und bla bla. Und für uns ist klar gewesen, oder für mich auf jeden Fall, das ist meine Musik. Also das ist das erste Mal gewesen. Und dann, ja, ein bisschen später sind den Kiss halt auch in Europa recht bekannt worden. Und ich bin in so einer Wohnsiedlung aufgewachsen und da hat es halt die Eltern, die sind die ganze Zeit mit irgendwelchen Kiss-T-Shirts und so rumgelaufen. Und dann hat man dann angefangen, Platten auszulehnen und damals noch auf Kassetten zu kopieren und ja.
Genau. Und wo du 80 gewesen bist, schreib ums Jahr
77.
Ach, okay. Ich bin jetzt jung gewesen. Mir war es ein bisschen später gewesen. So etwa 79.
Mhm. Du bist Jahrgang?
72, okay. Ja, noch 2-3 Wochen jünger als der VO. Und dann war es natürlich so eine Hochphase. Gewesen, so, die Band ist ja im Bravo, Poprocki und das Zeugs ist ja da extrem gepusht worden. Und ich war bei meinem Cousin daheim und bei dem ins Zimmer reingeschlichen, wo er nicht rum war und sah einfach die ganze Wand voll zutapeziert mit Kissposter. Und habe einfach gesagt, hey, das ist meine Band, die bin ich jetzt Fan. Und noch nie einen Ton Musik gehört, aber ich wusste, die sind einfach mega geil. Ja. Und dann hat er ihm das gesagt, wow, was ist das für eine Band und so. Und er hat gesagt, ja, ich habe noch 2 Platten von denen, aber ehrlich gesagt lasse ich die eigentlich nicht mehr. Ich finde es eigentlich gar nicht so gut. Mir gefällt einfach so ihren Look und so weiter. Und er will die eigentlich nicht mehr. Da habe ich gesagt, ja, ich habe eine EHC Arosa, glaube ich, eine Autogrammkarte von dem Hockey-Club. Und dann haben wir die getauscht. Also, ich habe ihm die Autogrammkarte gegeben und er hat mir die 2 Platten.
Welche sind es?
Das war Love Gun und Peter Criss Solo-Platte.
Wow, immerhin ein.
Immerhin ein totaler Knauer, ja. Das war so mein Einstieg. Ja,
genau. Ey, Wahnsinn.
Wahnsinn, ja.
Wenn ihr meinen Einstieg wissen? Nein. Also es geht ja nicht um mich, aber im Popcorn hat es ein Poster vom Destroyer-Plattencover und vor dem hatte ich richtig Angst gehabt.
Angst?
Das, ja, es hat mir richtig, irgendwie ist mir das eingefahren, das weiß ich noch, dann habe ich mir angeschaut.
Hast du meine erste Platte gesehen?
Ja, du bist auch viel härter als
ich. Nein, ich habe genau wegen dem Cover habe ich die gekauft. Weil ich habe erzählt, auf Kassetten aufgenommen, das war der Live One. Ja. Und das ist eigentlich so die erste Musik, die ich besessen habe, halt auf Kassetten. Okay. Und dann, als ich mal ein bisschen Geld zusammen hatte, um mir ein Vinyl zu kaufen, war das dann ein bisschen treu gewesen, wegen dem Cover.
Ja, also das Cover ist natürlich unbeschrieben, ja. Mega geil. Wenn ich zurückdenke, also in die Schulzeit, ich bin ja total AC/DC-Fan, in der Franau. Und Pidi, wir haben es vor der Sendung schon drüber gehabt. Und ich meine, früher musste man sich wirklich klar positionieren, AC/DC oder Kiss, Sweet oder Bay City Rollers und so weiter.
Ja, also.
Und da hat es Sprüche gegeben, AC/DC, blöde Scheisse und genau, Kiss, der Piss und so.
Ja.
Genau, und da hat es bei uns Schulhof Schlägereien gegeben und alles Mögliche.
Wir haben sich auf Bruck getroffen.
Ja, nicht ganz ohne gewesen, aber eine geile Zeit natürlich.
Ja, das stimmt. Also mir ist sogar passiert, als ich mit der Mutter bin posten und nachher bin ich dort in dem Einkaufszentrum so ein bisschen am Platten durchstöbern gewesen. Und das sind so ein Kiss-Shirt da, dann sind ein paar Junge gekommen. Dann so, hey, was bist denn du für einen und so, oder? Willst du etwas legen und so, oder? Ja, und dann haben sie, ja, du, so als Bub, ja, nein und so, oder? Dann musst du meine Mutter und so, oder? Irgendwie. Und dann haben sie gesagt, hey, komm, wenn du rauskommst, dann schlagen wir dich, oder? Dann kommst du fressen über, oder? Nur wegen dem Shirt. Kiss hat eben immer, da bist du immer drunter gekommen. Ist erst später dann mit der Zeit, irgendwie bei der Reunion, so in dieser Zeit, und dann plötzlich alle so, ja, Kiss ist eigentlich verdammt geil. Yeah. So wie der Bäumli, jetzt plötzlich
geil, Fan. Ja, ja, genau. Aber du hast nie Kiss-Fans verprügelt, oder?
Ach, du bist das gsi.
Nein, auf jeden Fall. Was wir natürlich von euch wissen, von dir wissen wir sogar schon VO. Aber trotzdem, die ersten Mal, als ihr sie live gesehen habt, wir haben sie das erste Mal in der gleichen Halle, im gleichen oben gesehen, nämlich
Soul Kiss.
Ja, genau. Kiss mit und Maiden. Ja. Du hast ja in der letzten Folge ein bisschen erzählt, wie das war. Gäbe es irgendwie noch PS oder eine Fußnote zu dem, was du dort gesagt hast? Was dort mit dem kleinen VO, außer den Tränen in den Augen?
Das einzige PS ist vielleicht, dass ich habe erzählt, ich bin in so einer Wohnsiedlung aufgebaut und da hat es sehr viele Kiss-Fans und ich bin der Einzige, der gehen konnte. Und das mit 11. Danach bin ich natürlich der Chef dort.
Ja, okay.
Schönes PS.
Und dein erstes Konzert, Pidi?
Ja, das war viel später. Das war 1996, als ich als Monsters of Rock auf Donington gegangen bin. Weil die haben dann vorher dann echt gar nicht so viel da gespielt. Also ja, klar, so 83, 84, 84 sind sie da
mit Helix, halt mit Bon Jovi.
Das ist einfach, und meine Eltern haben das nie begriffen, oder? Also mein Vater hat mir sogar einst den Kiss-Starschnitt runtergeschmissen und irgendwie kaputt gemacht, oder? Ja, nein. Aber ich bin gerade heute, das möchte ich noch schnell dazufügen, zu dem Konzert hier von Basel 1980. Ich bin heute gerade vom Bahnhof runtergelaufen und da bin ich dort bei dem Elisabethenstübli durchgelaufen. Ja. Und da weiss ich aus erster Hand von drei Leuten, die ich kenne, die dann als Roadie gearbeitet haben, mit 16. Und die sind nach dem Job, nachdem sie das fertig hatten, sind sie nicht mehr heimgekommen und sind dann da durch die Stadt durchgegammelt irgendwie und haben dann zwei Limousinen dort vor dieser Beiz gesehen und haben gedacht, ja scheiße, warten wir noch, es sieht noch spannend aus. Und tatsächlich, Kiss haben dort eine Aftershow-Party gehabt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Oder Elisabethenstübli, wie heisst das?
Nein, Elisabethenstübli.
Ja, okay. Und dann sind die rausgekommen, oder? Und dann, er hat noch Autogramm. Er hat mir sogar noch von dem Job hat mir noch so ein Federli von Paul Stanley seiner Jacke, die er hatte, hat so ein schwarzes Federli geschenkt.
Aber hat er denn gewusst, wer wahr ist? Ich meine, die sind ja.
Ja, ja, das haben sie checkt irgendwie. Und, ja, ja. Und der Gene hat sie gefragt, eben, ob er mal die Zungen raushauen könnte. Und so. Er hat gesagt, Show is over. Ja, aber eine Weltklasse, oder?
Ja. Ja. $5 hast du
ja immer. Ja, genau, ja, ja.
Sorry, the floor is too dirty.
Aber dann bist ja du als Oberkiss-Fan recht spät eingestiegen, was live
ja,
angeht.
Ja, absolut.
Wie viele Mal hast du sie etwa gesehen?
Bis jetzt?
Also geschätzt?
Ja, das weiss ich jetzt. Ja, ist doch auch nicht. Ja, 20 oder 20, so. Okay. Schon, ja, ja.
Du, VO?
Zusammenzählen. Also immer, wenn sie in der Schweiz gespielt haben, außer das allererste Mal im Volkshaus, da bin ich noch zu jung gewesen. Okay. Und dann noch Deutschland, in irgendeinem Monsters of Rock.
Bist du auch ein Schweinfuchs?
Ja, genau. Yeah. Das war super gewesen.
Ja, sag's mal.
Also ich schätze jetzt mal,
88.
10, 11, 11 Mal oder so. Okay. Und natürlich unzählige Male auf irgendwelchen Videokassetten und DVDs und Fernsehen. Und jetzt auch wieder mit dem Abschiedskonzert, was sehr enttäuschend war.
Ja.
Ist ja krass, gell, wie es kehren kann. Ich meine, wir haben sie in 80 gesehen, vor Band Maiden, von Kiss, und dann in Schweinfurt ist Maiden von 40'000 ja. Leuten Headline, und Kiss ist, glaube ich, nicht einmal...
So irgendein Nachmittag oder
ja, ja.
Später noch, früher
noch oben. Crazy Nights Tour.
Ja. Ist das geil gewesen, das Konzert?
Ich habe es super gefunden.
Ja. Weil, also, ich kenne nur ein Video und das ist wirklich recht
cool. Ja. Nein, sie ja. Haben einen Drive gehabt.
Obwohl das eine Scheissphase ist. Ja.
Ja, und vom ersten Konzert habe ich von dir mal irgendwie so eine CD gekriegt, so eine Kutte, die mit dem Kassettenrekorder
aufgenommen
hat. Das habe ich kürzlich wieder mal entdeckt, die CD, und also gelost, als ich endlich wieder in den Serieplay gehe. Und habe voll den Flash gehabt. Und hure schnell haben sie es. Und die Songauswahl, das habe ich alles nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja. Was? Die haben sogar Talk to Me gespielt. Leck mich am Arsch.
Ja, da kann ich auch, da weiss ich noch eine gute Geschichte. Ich kenne den Marki mittlerweile noch gut, den Schlagzeuger von Corona. Und der war auch in dem Konzert. Oder? Auch ein Hardcore-Fan. Und sogar die Eltern haben hergefahren. Und er ist an dem Gig natürlich die erste Reihe gewesen, Maiden. Und er dachte, Kapftori, also die Band die spielt 3 Stunden lang. So ist es ihm vorgekommen, oder? Und er musste bisseln. Und ist dann hinteren irgendwie, natürlich das WC. Und dann haben die Kiss angefangen. Er hat kaum etwas gesehen, völlig durchgeschwitzt, dehydriert. Und ja, eigentlich gar nicht so geil gewesen, oder? Ich habe dann abgemacht mit den Eltern, wieder ins Auto eingestiegen. Und der Vater gesagt, tut mir sind Backstage gewesen.
Nein!
Ja, der Vater hat irgendwie so Connections irgendwie gehabt, zu Leuten, die da irgendwie dort geschafft haben oder so. Ich weiss es nicht mehr genau. Und er hat gesagt, hey, das kann ja nicht sein und so, oder? Und das Beste war aber, er ist mit der Freundin gegangen und wo sie draussen gestanden sind, auf die Eltern gewartet haben, ist einer mit dem Auto hergefahren. und hat gesagt, ja, zu der Freundin von Mark. Ich gesagt, du, er sei eigentlich der, der ja eigentlich den Peter Criss, glaube ich, ersetzt hat. Er ist eigentlich der Richtige und nicht der, der jetzt da heute Abend gespielt hat. Auf jeden Fall ist ihm seine, Mark seine Freundin mit dem ab. Nein. Und wisst ihr, wer das war?
Nein.
Der Mark Paganini.
Paganini, ja, die Ratten, echt.
So, er kann das viel besser erzählen. Er hat mir das mal nach etwa 15 Bier erzählt. Und ich hatte so einen Lachanfall. Ich konnte nicht mehr können, oder? Ja, ist Weltklasse-Geschichte. Ja, eben. Ein bisschen abgeschweift, aber ja.
Sensationell.
Ja, sorry, ihr habt das wollen.
Ja. Also, genau. You wanted the best.
You want the dirt.
Okay, Philipp, übernimm du.
Ja, jetzt muss ich so einen Art seriösen Übergang machen. Aber kommen wir doch zu Ihren Platten. Ja, wir haben gesagt, wir dürfen ja nicht alle Platten besprechen, weil sonst, sonst haben wir wieder vier Folgen wie bei Priester. Und das kann man zwar auch machen, aber ich glaube, zeitlich lassen wir es ein, lieber. Aber fangen wir doch an bei Kiss. Jetzt, vor Kiss hat es ja auch noch ein paar Bands gegeben, die Mitglieder waren. Das Wicked Lester, Chelsea, Lips. Und ist das etwas, was bei euch je auf dem Radar war oder je gelost oder irgendeine Meinung dazu? Oder?
Also ich kenne nur Wicked Lester und das erst viel später, wo irgendeine okay. So Box hat. Und ja, das ist jetzt nicht so der Burner. Also schlecht habe ich es nicht gefunden, aber.
Ja, bei mir ähnlich, ja. Ich finde es. Es war halt so ein bisschen Hippie-Zeugs, aber ja, nein.
Es sind ja ein paar Songs nachher, das Kiss-Songs verwurscht
genau.
Worden.
Genau.
Aber Lips und Chelsea, das ist, glaube ich, alles Peter Criss.
Genau. Oder?
Nach dem Fiasko mit seiner Solenplatte und seiner, nachher, wo er ausgestiegen ist, Platte, glaube ich, habe ich gar kein Interesse daran.
Also kommen wir lieber zu der wahren Kiss. Jetzt habe ich gedacht, wir könnten ja mal die ersten drei Platten nehmen, weil das ist ja so eine Art Block für sich, oder kann man sagen, die ersten drei. Ja, wie würdet ihr die so einschätzen? So, was ist so eure Favoriten von denen? Oder was fällt euch so spontan ein zu diesen drei Platten?
Ich würde jetzt mal sagen, songmässig ist sicher etwas vom Besten, was sie gemacht haben. Also die erste Platte, ich meine, da spielen sie ja eigentlich fast jeden Song, außer irgendwie Kissing Time
oder irgendwie.
So, ja. Aber was dort vielleicht das Problem ist, manchmal so produktionsmässig, da kann der VO vielleicht noch mehr dazu sagen, finde ich einfach, dort happert es ein bisschen und das merkt man ja nachher dann bei Kiss Alive, nachher, das kommt alles viel, wie bei vielen 70er-Jahr-Bands sind die Live-Platten einfach viel geiler gsi oder und härter, ja.
Das Traurige ist ja, dass ein Haufen Songs mit Eddie Kramer schon als Demos aufgenommen worden sind. Das
und besser geiler
als
Platte. Sind. Das ist ja, ja.
Ja, aber das ist ja in der Biografie von Criss, sagt er, dass er hat lieber mit dem Kramer Platte gemacht, weil es ist dann eben so rausgekommen, ich befürchtet hat, dass das Schlagzeug tönt wie Pappkarton.
Ja.
Ja, aber ich gebe dir recht, von den Songs her ist die erste wirklich... Ja, es sind wirklich Songs, die über Jahrzehnte dann immer wieder gespielt werden oder ja. Viel gespielt
und sind da Klassiker. Fix, fast im Live-Set drin, ja.
Aber auch die zweite, Hotter Than Hell, das ist grandios. Auch wieder ein Produktionsproblem. Ja, also ich finde es zwar noch geil, weil es so ein bisschen so ein Latschmässig klingt, viel zu weit für die Zeit eigentlich. Aber auch dort hat es sehr geile Songs. Und die dritte ist ja so ein Favorite von Nick Anderson, oder?
Ja, ja.
Ja, die ist auch geil, ja.
Das finde ich auch super, ja. Ich find
Moment,
die...
stopp, weißt du Nick Anderson für...
Der Ex-Schlagzeug von Entombed und nachher die, Helicopters und dann Imperial State Electric. Das tönt eben wie Kiss auf die, zur Zeit von Dress to Kill. Okay. Gleiche Produktion, ähnliche Songs, er singt auch so.
Okay. Wir haben da mit Hosen, die keine Ahnung haben.
Schlimm, macht eure Hausaufgaben. Ja.
Sorry for being here.
Was meinen ihr, woher sind Kiss eigentlich gekommen, musikalisch? Wir haben jetzt die ersten drei Platten angeschaut, die eher einfach produziert sind. Aber was sind vielleicht so Einflüsse, die ihr hört?
Sorry, noch gar nicht. Welches ist die dritte?
Dress to Kill.
Okay.
Auf jeden Fall Led Zeppelin, Alice Cooper. Sagen sie in x Interviews. Und
ja, Dings ist noch so, halt denke eigentlich eher sonst die englischen Bands. So wie ich das amigs rausgehört habe, also Humble Pie war hoch im Kurs, eben Zeppelin natürlich und dann halt auch Beatles, Stones. Ja.
New York Dolls.
Ja, New York Dolls, ja, ja, aber ich glaube, das war eben auch immer so ein Ding, ja. Sie sind in die Augen schauen und haben dann gefunden, die haben einfach einen geilen Look, ein geiles Auftreten, das Selbstbewusstsein. Und irgendwie, ja, uns ist alles egal, das hat ihn imponiert, aber halt rein vom spielerischen her, ist es wirklich nicht. Also ich finde sie geil, aber das haben Kiss nachher meiner Meinung nach ähnlich gemacht, aber einfach schon noch ein bisschen mit mehr Wumms.
Ja, das heisst, das ist halt die Definition, was heisst Wumms, oder? Das ist halt eigentlich noch weniger Musicianship gewesen bei New York Dolls, es ist mehr Punk, oder?
Ja, ja. Nein, ich finde die auch super, es geht nicht darum, aber ich habe das Gefühl gehabt, bei ihnen ist es klingt zwar doof, bei New York Dolls ist es noch ein bisschen mehr um Attitüden gegangen und um einen Look, und bei Kiss ist vielleicht noch, habe ich das Gefühl gehabt, die haben doch zwei, drei Mal noch mehr geprobt gehabt, oder? Vielleicht. Obwohl sie auch manchmal los sind, oder?
Ja,
ich denke so, das sind die Einflüsse gewesen. Es ist noch, irgendwie ist es noch spannend, dass die Band aus dieser New Yorker Szene irgendwie kommt und irgendwie doch nicht. Sie haben also nie so richtig dazugehört. Oder sie haben selten mit diesen Bands gespielt in New York.
Das habe ich immer mega geil gefunden. Ich glaube, der Gene erzählt, sie sind noch Alice Cooper schauen und das war irgendwie so ein bisschen bahnbrechend für sie gewesen. Und dann haben sie gesehen, dass der Alice Cooper mit dem Make-up, und sie haben dann gefunden, hey, wieso muss das, oder es hat ja nur einen, komm, wir machen doch das alle vier und jeder ist sein Charakter. Und ich meine, das ist natürlich schon noch eine ziemlich wichtige Idee oder Erkenntnis nach dem Gig.
Ja, ja, absolut.
Also ich glaube, Alice Cooper ist schon sehr hoch im Kurs.
Ja, sicher. Ja, ja.
Show, aber auch, ich glaube, von
der Musik.
Ja, Musik ja. Schon auch.
Und Zepp, das sagt jetzt Stanley die ganze Zeit, Led Zeppelin.
Das hört man nicht so.
Nein. Ja, in seinem Gesang schon.
Ja, ja, genau.
Baby,
ja.
Baby, yeah. Vor allem live versucht das immer.
Und sie haben Oyster Cult waren.
Mit denen haben sie viel gespielt, ja.
Aber sie haben, glaube ich, von Anfang an auch gesagt, dass sie härter sein wollen als alles andere. Dass sie richtig überfahren. Und das sind sie eine Zeit lang auch gesehen. Also, Anfang 70er, ich muss sogar suchen, bis der Band mit so einer Härte gefunden hast. Also gerade Alive One, dann weiss ich noch, der Frankie, unser Bassist, gefunden, er ist ein bisschen älter. Und wo die Platte damals rausgekommen ist, dass sie der Wahn gesehen, noch nie so harte Gitarre und so laute Gitarre auf einer Platte gehört. Und,
okay, wow.
Ja, das kriegt man
heute. Eigentlich schon noch erstaunlich, weil es hat ja wirklich schon härtere Sachen gegeben.
Also ja, aber was heisst das? Ja, das meinst du. Ja. Aber jetzt, also Gitarrenlautstärke oder Verzerrtheit von MC5 ist niemals so verzerrt wie auf der Kiss Alive One, oder? Würde ich jetzt mal sagen.
Okay.
Und das ist eine Definitionsfrage, was ist hart, oder? Mhm. Wenn ein schreit, ist es wegen dem hart, oder ist es hart, weil man eben die Gitarre halt noch mehr verzerrt, oder weil man schneller spielt? Müsste man halt zuerst mal definieren, wo liegt die Härte, oder?
Sabbath irgendeine Rolle gespielt?
Ich denke schon, eben gerade wenn man die zweite hat, dann hell los, finde ich, da hat man das eine oder andere, auch von der Produktion aus, da ist schon amigs nach alten 70 Jahren Hardrock und eben Sabbath Einflüsse. Ja. Mhm.
Alive One ist ja schon gefallen, das ist so quasi das Ende von der ersten, vom ersten Abschnitt, wenn man so.
Ja, das ist eigentlich die Rettung von der Band und vom Label.
Ja. Und bei euch auch in dem Moment, Alive One hoch im Kurs, nehme ich an.
Ja, total.
Absolut.
Ja.
Ich höre immer noch regelmäßig.
Ja, ich auch. Also ich finde einfach schon das Cover sehr gut, obwohl es ein gestelltes Foto ist, aber es ist halt das. Oder wenn du das Cover anschaust, dann weisst du eigentlich genau, was dir erwartet. Und das habe ich eigentlich immer geil gefunden, auch bei diesen 70er-Jahr-Bands, die Live-Bilder und Dinge, da hast du wirklich gewusst, ja, das ist es jetzt, oder? Und das hast du bei dieser Platte halt irgendwie auch.
Yeah.
Obwohl ja anscheinend viel im Studio nachgebessert worden ist. Und,
ja, laut Eddie Kramer, also vor allem Soundcheck. Cool.
Ein 70er-Jahr-Live-Album,
das nicht hochbringt.
Ja, ja. Unleashed in the Studio, sage ich dir.
Ja. Aber auch so eine ikonische Hülle halt.
Genau.
Ja, genau. Absolut.
Haben wir gemeint, If You Want Blood wäre quasi super, aber es gibt ja einen Brief von Bon, wo er schreibt, er müsse nachsingen.
Okay.
So,
Ja, und nach Live One ist ja dann eigentlich losgegangen, wenn man folgt. Also, er hat ja Band geredet, das Label geredet, eigentlich alle geredet in diesem Umfeld, oder? Und sie haben sich ja sogar dann bestätigen, kann man sagen, mit Destroyer. Ja. Destroyer, das ist ja quasi das nächste Päckchen, dann die drei Platten, die dann kommen, bis zu Alive 2. Oder? Also, tun wir für die drei mal zusammenfassen. Also, es wäre Destroyer, Rock'n'Roll Over und Love Gun. Ja. Das wären die nächsten drei.
Ich glaube, Destroyer muss man schon noch erwähnen. Destroyer ist mir am Anfang glaube ich nicht so gut angekommen, weil es so ein bisschen slick dahergekommen ist, oder? Und ich glaube, bei den Hardcore-Fans haben das nicht so gut gefunden. Nachher Beth und so solches
Zeugs, oder?
Ja, genau. Also, ich weiss auch nicht, für mich, wieso es jetzt das als beste Kiss-Platte dargestellt wird.
Nein, auch wenn es meine erste war. Aber von den drei, die du jetzt gerade aufzählst, finde ich es die schlechteste.
Von den drei, ja.
Also es hat schon über Songs drauf, ob es
auch
wirklich...
Es hat auch ein paar Filler drauf, oder? Ja, das darf man jetzt wirklich endlich mal sagen, oder? Weiss, macht es niemand.
Ja, Bob Ezrin so sehr mit dem Solo punkte bei mir bei Detroit Rock City, aber was er schönst als Einfluss reingebracht hat, weiss ich nicht, ob das so geil ist. Eben dann Alice Cooper und nachher Pink Floyd. Und das hat ein bisschen so angefangen, aber schlussendlich ist es ein kommerzieller Erfolg. Gut, nach der Live One hätte sie wahrscheinlich alles rausbringen und zwar ein Erfolg gewesen, aber ja.
Mhm. Ja, es sind vor allem die zwei Opener halt, die grandios gut sind. Ja. Und dann, ja, muss man schon ein bisschen, ja, gerade auf andere ist ja dann auch der dritte, oder was möchtest. Und dann wird es schon ein bisschen dünner ab und zu, kann man schon sagen.
Ja, finde ich auch. Also, finde ich auch von der Produktion her, nachher dann Rock'n'Roll Over und Love Gun natürlich.
Rock'n'Roll Over ist eben mein Lieblingsplatte.
Okay.
Ja, finde ich eigentlich schon auch fast das beste Studioalbum. Einfach auch von den Songs und vom
Songs, Covers, das stimmt irgendwie alles. Sound.
Ja. Und dort war ja auch so ein bisschen das Ding, dass sie natürlich Eddie Kramer auch wollen, eben auch wegen Zeppelin und so, dass es halt so einen Sound herbringt. Und sind dann aber enttäuscht gewesen, wieso es nicht so getönt hat.
Vielleicht komisch.
Ja, komisch. Ich glaube, da kann der gute Eddie jetzt auch nicht viel dafür, oder?
Ja. Obwohl, die tönt doch super. Was haben
ich finde auch, ja. Aber hat sich da mal irgendwie, glaube ich, mit dem verstritten, mit dem wegen dem Sound irgendwie. Ja.
Haben sie denn auch so probiert, so mit Stegenhaus und zwei Overheads?
Sie haben, wirklich? Nein, sie in einem Theater haben sie das Rock'n'Roll Over aufgenommen. Und dann
mit einem Mobile Recording-Ding.
Ja, mit so sehr vielen Mikrofonen und Zeugs probiert. Aber nicht ganz so krass.
Okay. Okay. Aber nicht mit dem gleichen Effekt.
Ja, und der Peter Criss haut halt schon nicht so drin wie ein Bonham.
Nein, nicht ganz, nein.
Muss ich auch nicht.
Nein. Online gelesen. Wenn der Peter Criss ein Break spielt, sieht immer aus, als ob somebody's tossing the salad. Also, so
ja. Ja, ja. Nein, aber natürlich, ich finde auch, das war eigentlich so die Hochphase für die Band. Also auch, glaube ich, für Sachen Erfolg in dieser Zeit.
Sind sie, glaube ich, die grösste Band in Amerika?
Haben sie ja immer gesagt.
Ich kenne ja viele Amis, die halt auch in so meinem Alter sind, die haben gesagt, das sei der Wahnsinn. Das war wie Beatlemania gesehen. Überall, wo du da bist, hast du die Fratzen gesehen und im Radio ist nichts anderes gelaufen als Kiss die ganze Zeit und so. So wie bei uns nachher die Bay City Rollers.
Ja, und Love Gun, das haben wir jetzt noch nicht so ganz angesprochen. Also Rock'n'Roll Over, Favoriten scheinbar aus diesen drei.
Ja, ich finde aber...
von den 70er, wenn ich so raushöre von euch jetzt. Ja,
ja ich finde schon, ja.
Love Gun ist auch sensationell.
Es hat dort vielleicht, ja, da beim mal der eine oder drei oder zwei Songs.
Hardlock Woman. Ist das Love Gun?
Nein, das ist Rock'n'Roll Over. Okay. Auf deiner Lieblingsscheibe.
Okay, ja, ich habe es nicht mehr so im Griff. Aber es wäre ein Song auf jeder Platte.
Nein, aber ich finde die Platten auch sehr gut. Und halt auch die Covers sind genial gewesen.
Absolut.
Finde ich auch, das ganze Image ist halt dann schon irgendwie.
Ja, und die Maskierung hat das eigentlich angesprochen? Also, oder?
Ja, natürlich.
Als alter Superhelden-Fan. Wenn ich klein war, Batman, Spider-Man. Und dann plötzlich siehst du so Typen, die eine Musik machen und dann eine geile Musik, also so als Kid. Laut und eben die Mutter findet es schrecklich, das nimmt er sofort die Rämmli rein. Dann das Mysterium, niemand weiß, wie sie wirklich aussehen. Genau. Und so.
Das volle Programm.
Ja, du bist nie jung gewesen, du bist schon als kritischer Musiknerd auf die Welt gekommen.
Ja, und ab Love Gun ist ja dann ein bisschen komplizierter geworden. Gut, es ist ja Live 2 gekommen, muss man ja sagen. Live 2, nur zwei Jahre später.
Finde ich also wirklich auch... absolut genial für mich. Ich finde das ist eine sehr gute Zusammenstellung von denen. Das, ist ja noch, das haben sie sehr gut gemacht, dass sie eigentlich keine Songs von den ersten genommen haben. Oder? Und nachher dann die vierte Seite finde ich halt stark mit den fünf Studiosongs.
Wo man immer noch nicht weiss, wer jetzt Schlagzeug spielt.
Baggy
ja, das ist...
Latschen dann live. Also, ja, das... Der Jim behauptet, es sei Peter, ich glaube es nicht. So, ich kann mir es nicht vorstellen. Ja. Nur der Sound kann es... Also, macht dann nicht plötzlich ein Bonheim aus einem Drummer? Oder du bist Drummer?
Ja! Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ja. Ich habe das natürlich tausende Mal gelost, aber okay. Ich würde schon sagen.
Mensch, das ist der Peter.
Ja, ich glaube schon. Okay.
Ja, wir dürfen nicht vergessen, für die auch für die Zuhörer. Ich meine, wir reden hier von einer Spanne von ja, 74 bis 77. Das ist ja brutal. Also, man sollte überlegen. Das ist ja
genau.
Und eine riesige Band, die noch tut. Das ist ja nicht ein Studioprojekt, das einfach endlos Zeit haben. Ja.
Ja, eben, und dann, also das wollte ich noch sagen, dass die ersten drei Platten innerhalb der 13 Monate rausgekommen sind, oder? Das ist ja krass, ich meine, da haben die irgendwie Metallica nicht einmal ein Catering bestellt, irgendwie, irgendwie das Nervstumme oder so.
Die ersten zwei Gurte haben wir irgendwie
und mit jeder Platte noch live gespielt, ja. Also ja, das ist,
schon
so. Ja, die haben einen extremen Pace gehabt, ja. Oder?
Ja, und das ist ja und dann hat es ja ein bisschen, wie soll ich sagen, hat es ja Spanien langsam gegeben, darf man glaube schon sagen, bis dort an. Ja, ich glaube, Partyfraktion und die seriöse Fraktion haben sich nicht mehr so mögen irgendwie. Also wir haben ja zwei seriöse Leute, wenn man so will, Gene Simmons, Paul Stanley und Stanley ein bisschen Party.
Mittlerweile,
ja. Ja, mittlerweile, ja. Früher weiss man nicht so recht, wie fest der Party gemacht hat. Und ja, Ace und Chris, Ace Frehley, Peter Chris, oder? Und es hat ja scheinbar dazu geführt, dass der Ace Frehley genug hat. Er hat gefunden, er geht jetzt. Und dann ist irgendwie der Vorschlag gekommen, ja nein, mach doch einfach Solo-Platten. Ja. Dann quasi bleibt die Band zusammen, also habe ich es zumindest mal gelesen, bleibt die Band zusammen und jeder kann sich ja trotzdem eigen, quasi selber verwirklichen. Ja. Jetzt haben wir auf einmal vier Solo-Platten im 78. Dann. Also, wir reden da immer noch von eben, knapp 5 Jahren Bandgeschichte. Oder? Ja, von denen, wenn wir hier noch schnell durchgehen, da hat sie immer so einen eindeutigen Favorit unter vielen, unter vielen Musikhörern und Kiss-Fans, das ist immer die vom Ace. Also würde das auch teilen.
Auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch.
Ja, also die beste, klar beste.
Ja, so also ein Pause ist auch nicht schlecht, aber das hat es halt oft schon.
Jesus, ich finde einfach, ja, dort finde ich die erste Seite sackstark und die zweite, nachher dann, ich glaube eben, die da Seite haben sie in New York aufgenommen, sind sie ein bisschen konzentriert gewesen, dann sind sie auf LA und dann ist halt dann nur noch so ein bisschen Strand und ein bisschen Frauen und ein bisschen Party und so, so wie es das tönt hat. Ja.
Aber das Konzept ist ja unerreicht geil. Also wenn ich mir das heute vorstelle, oder, dass meine Lieblingsband jedes Bandmitglied so Solo-Platte machen, ich meine, what the fuck, oder?
Ja, yeah, yeah. Also businesstechnisch ist es eigentlich noch ein schlauer Zug.
Ja, nicht einmal so, auch fantechnisch.
Ja,
auch wenn es ein Kack ist, was sie bringen, also sind noch nicht alle gleich, eben, wir haben es aber gar nicht
also
alle
ich, gleich. Aber es hat auch bei vielen versaut.
Ja, sicher? Eben, ich will es auch gerade sagen, also ich glaube, businessmässig war es eine totale Vollkatastrophe, weil die haben so viele Platten glaub, aufs Mal rausgelassen, damit sie schnell Gold und Platin hatten. Und die Platten sind dann alle wieder zurück. Und man hat einfach so viel gepresst von denen, glaube ich, je 1,5 Millionen. Und hat die, früher hast du die einfach rausgelassen. Und das, was du rausgelassen hast, hat nachher dann alles verkauft. Zählt.
Aber es ist nicht so, dass jetzt von diesen Solo-Platten irgendwie im Nachhinein etwas doch ein bisschen scheinen kann. Also, dass man sagt, ja, also die von Peter Criss ist ja gar nicht so
ich
schlecht.
Ich finde die auch gut, ja.
Also, findest du die echt gut?
Ich finde es wirklich sehr gut.
Okay.
Ich kann es gut.
Nein, aber ich finde es interessant.
Ein Gem.
Ist egal, was eigentlich drauf ist auf diesen Platten. Die Idee war sicher gut gewesen. Mega, hat ja, aber warum hat das bis heute niemand mehr gemacht? Weil,
Melvins.
Ich weiss, ja. Aber das ist
ja Hommage gewesen.
Ja, sicher. Aber es war natürlich auch so gewesen, anscheinend, dass die Kiss-Fans relativ jung sind. Dann. Mm. Und dann haben die halt auch nicht 4 Platten aufs Mal können kaufen.
Deswegen
oder?
Ist dann die Best of so
ja, genau. Ja. Es ist ja so ein bisschen, und nachher sind die ganzen Retouren gekommen, oder? Und das hat eigentlich das Label fast gekillt, oder?
Aber ich kann das wirklich bestätigen, weil ich kann mich echt erinnern, im 78, wie die Solo-Platten in allen Billigständer gesehen sind. Und ewig, wirklich gefühlt die Ewigkeit, 2 Jahre oder so.
Ist auch heute noch so, wenn du
in
den Ding gehst, so eine Plattenbörse.
Ein Kissbächli und dann immer nur ein Solo-Platte.
Es hat immer solche dabei.
Es hat immer Peter Criss. Co-Figure.
Also kann man sagen, Peter Criss ist am Ende von diesen 4.
Auch für mich, auf einen. Also es gibt glaube Leute, die mögen es, aber das ist mir zu fest.
Ich finde den Ace und dann der Rest ist so ein bisschen ähnlich. Ja.
Okay.
Ja,
ja, also beim Gene hat es schon ein paar geile Songs. Radioactive finde ich recht geil.
Ja, ja.
Selbst Living in Sin at the Holidays.
Ja, sicher. Aber irgendwie sind ja die vier Solo-Alben so unterschiedlich, dass sie fast wie nicht so ein Ding machen.
Aber meistens ist es wirklich so, also da hat es keinen miesen Song
drauf. Ja. Und auch eben soundmässig und hat einfach auch die Leute überrascht, glaube ich.
Eben, oder? Geile Drummer, Entenfick.
Ja, Wahnsinn,
so.
Ja.
Mm. Ja, ja. Auch gut gesungen, muss man sagen. Man muss ja dazu sagen, der hat gar nie gesungen bis zu Shock Me. Der hat ja nie ein Lead Vocals gesungen. Als einziger von der Band. Und jetzt macht er Soloplatte und singt alles. Und es verhebt
und total. Hat den grössten Hit.
Und hat den grössten Hit und es verhebt total.
Der ist noch Cover.
Ja.
Ja. Aber das ist natürlich dann schon wieder der Anfang vom Ende gesehen.
Ja, ja,
weil er eben Erfolg gehabt hat.
Genau. Ja, dann gibt es ja ein bisschen auch, kann man ja auch irgendwie sagen. Ist so ein bisschen, man muss zu dieser Zeit ja sagen, ist Disco ist gross
gewesen. Ja, vorher ist dann noch der ganze Compilation-Wahn losgegangen mit Double Platinum.
Ah ja, und das gibt es ja auch noch. Ja, die haben jetzt ganz ausgelassen.
Da haben sie so richtig angefangen, Kuhmärchen.
Das
ist den Leuten halt einfach den Sack gegangen.
Das ist mir völlig an mir vorbei, Double Platinum. Die gibt es ja auch noch. Ja. Also es ist einfach Zusammenstellung halt. Ja, mit einem Song haben sie, glaube ich, neu aufgenommen sogar.
Ja, die, und alle neu gemischt.
Alle neu gemischt, ja.
Ich glaube, Tourmanager, Sean Delaney oder
irgendwas. Ja, und zu dieser Zeit war ja Disco gross gewesen. Also Bee Gees, Saturday Night Fever, all das.
Und eben auf dieser Doppelplatin um den Song Strada haben sie neu aufgenommen und dann haben sie eben so einen Disco-Beat drauf gemacht. Ja. Ich glaube, das war dann so der Blueprint für I Was Made for Loving You.
Ja, da haben wir ja gerade den Übergang zu Dynasty, oder ja. Das ist ja auch eine Platte, die primär von dem Hit, also was heisst lebt, ist vielleicht böse gesagt, sondern bekannt ist vor allem. Ja. Das kann man sicher sagen. Ja.
Mega-Hit gesehen.
Der Mega-Hit, ja. Eigentlich auch mein persönlicher Einstieg gesehen. Also da habe ich dann gerade mitbekommen, also auch, das war riesig gesehen. Also Alive 2 war noch ein bisschen vorher gesehen und dann das halt, ja. Dynasty, was sind da so für Meinungen? Ist eben, eigentlich wird ja die Platte ein bisschen auf den Song reduziert. Also das ist eigentlich fast ein bisschen unfair eigentlich für die Platte.
Ich finde es einfach eine super Platte.
Super geil.
Ja, finde ich auch geil. Auch eine ganz andere Produktion.
Ja.
Von dem Vinnie Poncia, wo eigentlich so Ringo Starr und so ein bisschen, ja, wo nicht so aus dem Rock, also aus dem härteren Rock-Dings rauskommt. Aber super Sound.
Ja.
Ja. Und eigentlich ist ja nochmal was Made for Loving You, so eine richtige.
Das ist sogar da super geil.
Ja, das
ist die Gitarre. Das ist fast schon Trash-Metal im Langsam. Nein, klar, der Falsett-Gesang hat dann nicht mehr sein, aber das ist halt damals, ja, wir haben die Zeit erlebt, das war halt Ding. Und durch das sind sie eben plötzlich in allen Bravos und Pop-Rockies und überall gesehen. Und in der Schule bist du dann nicht mehr wie den Außerirdischen angeschaut worden, wenn du mit einem Kiss schon rumgelaufen bist. Also von dem her ist es okay.
Ja, und sicher noch. Ist ja, vor allem.
Ein Knackpunkt gesehen, dass es dann nicht mehr interessant
war. Ja, das
hat mich nie gestört.
Nein, also dann ist man schon ein bisschen aussenseitig. Also bei uns einmal, auf dem Land, da, wo ich aufgewachsen bin, das haben alle total blöd gefunden. Oder? Ja.
Ja, ja,
was sicher auch noch, was ich noch wichtig finde, ist, dort hat eigentlich eben durch die Soloplatte von Mace, hat dann so einen Aufwind bekommen. Und hat dann bei Dynasty und Unmasked hat er eigentlich drei Songs getroffen.
Und gute Songs.
Ja. Genau, ja.
Ja, ja, und auch gesungen. Endlich, ja, ja. Also ja, nach Shock Me endlich auch mehr gesungen, oder ja. Ist ja dort auch mehr zum Vorschein gekommen. Ja, eigentlich hat der ja da wie so ein bisschen hoch gehabt, oder ja.
Ja, und gleich unzufrieden.
Und gleich unzufrieden, genau, ja.
Vor allem von dort weg, wo der Peter weg war, dann hat er nicht
mehr zu melden gehabt. Ja, da haben wir ja gerade den Übergang zu Unmasked. Also Unmasked ist ja eigentlich nicht so ganz klar, wer da alles spielt überhaupt, vor allem an den Drums wohl. Oder?
Doch, alles Entenfick.
Außer
beim. Ist nicht ein Song? Nein,
das
ist
auf der Dynasty hat der Peter noch
Dirty Living genau gespielt.
Genau, sein eigener Song quasi. Ja.
Aber schon auf der Dynasty ist, glaube ich, viel Entenfick.
Und zu Unmasked, wenn man das noch so. Das ist jetzt so.
Eine von meinen absoluten Lieblings-Kiss-Platten. Im Fall.
Ah ja, wirklich? Also jetzt im
Nein, das meine ich
nicht. Wir auch hoch dabei. Ah,
interessant. Weil die ist schon sehr umstritten.
Ich weiss, aber musst du halt im Kontext von der Zeit, wo die rausgekommen ist, weißt, man hat darauf gefiebert, dann kommt eine neue Platte, dann kommt sie raus und dann ist man noch nicht so kritisch.
Ja, ja.
Und die Songs an sich sind halt schon geil. Es sind wirklich gute Songs. Die Produktion, das ist mir schon als Kind aufgefallen, irgendwie so es druckt nicht, es hat keine Eier irgendwie.
Ja. Aber, wenn man denkt, im gleichen super. Jahr ist Back in Black rausgekommen, oder British Steel, ja. Und yeah, genau. Nachher dann Maiden und so, oder auch auf Amerika, ja. Woman and Children First, oder irgendwie Van Halen, das ist natürlich einfach... Das war eine andere Geschichte.
Gewesen.
Und das sind
Kies
natürlich schon.
Ja, das war ein bisschen eine Wendung. Das ist in Amerika. Das ist
poppiger geworden.
Ja. Ja, ja, Shandy ist schon.
Ja, gut, Shandy.
Das ist eigentlich.
Es ist gerade so der schwarze Fleck.
Warum haben sie das als Single rausgegeben?
Gell, also,
ist, ja. Weil es in Australien der Mega-Hit war. Ja, und in Italien, glaube ich, auch.
Ja, Italien!
Ja, man muss ja dazu sagen, die Kies ist in Amerika dort irgendwie ein bisschen weggegangen, kann man so sagen, bei Unmask-Zeiten. Für in Australien. Riesengroß. Also, sie haben ja Open Airs gespielt von weiß ich was, 40.000 Leuten oder sowas. Ja. Und auch in Europa tourt, wie wir schon erfahren haben von TVO. Du bist ja auch dort gewesen.
Ja, sie haben ja vorher schon tourt, aber da ja, bin ich leider nicht gesehen.
Da fehlen uns all ein paar Jahre halt. Ja. Ja. Also der, ja, das ist eigentlich noch eine interessante Wende. Und dann sind sie irgendwie ein bisschen orientierungslos gewesen, kann man glaube ich sagen. Peter Criss endgültig weg. Neue Schlagzeuge, eigentlich sehr, immer gut angekommen, Erika. Eigentlich nie kritisiert worden, grossartig.
Ich kann mich erinnern, als ich in das Konzert 1980 reingekommen bin und so. Und ich gerade an den Merch stand und haben so ein Programmheft gekauft und dann so: Hey, das ist ja gar nicht der Peter Criss auf dem Bild. Ich hatte da hat es kein Internet gegeben. Niemand hat mir irgendwie gesagt, der ist draussen. Oder?
Geld
ist
so völlig zurück.
Die Welt ist schon untergegangen. Wieso, was macht jetzt der? Und dann ist sogar noch im Erika seine Masken irgendwie mit dem Tipp-Ex ausgemalt worden. Weil ich glaube, er hat eine andere Maske gehabt. Und dann hat sie das noch schnell mit. Aber eben, das Konzert hat mich dann völlig überzeugt. Also ich hat abgedruckt ohne Ende. Oder? Es war alles ein bisschen schnell gesehen. Habe ich jetzt aber erst gemerkt, als ich die Bootleg-Aufnahme gehört habe. Aber am Konzert, ja. Ja gut, ich meine, da warte ich jetzt jahrelang, dass du die Band endlich siehst und dann ist das plötzlich nur noch Kinkelitzch und das jetzt nicht der Original-Drummer, der spielt.
Was ist schon ein
Schlagzeuger? Was ist ein Schlagzeuger?
Ja, und dann haben wir ja eben ein bisschen eine wirre Phase, darf man glaube ich schon sagen, nach dem Ausflug von der eine ist Elon Musk, die bei euch ja hoch im Kurs sind. Das ist eigentlich auch schön zu hören, weil man hört ja eigentlich immer das Gegenteil, oder? Und ich selber gehöre auch ein bisschen dazu, bei Elon Musk, habe ich schwieriger gefunden, persönlich schon, ja.
Aber Naked City,
Homosong. Ja, das stimmt, ja. Eben, vielleicht müsste ich
selber so ein bisschen mehr los. Two Sides of the Coin, Is That You? Das sind schon geile Songs.
Ja, Tomorrow.
Tomorrow.
So super.
Ja. Okay, ich werde noch ein bisschen das merken.
Torpedo Girl.
Und dann gehen wir ja über zu The Elder, also Music von The Elder heisst sie eigentlich komplett, die Platte. Wo sie rausgekommen ist, was hat das gemacht? Respektive jetzt, wenn man es zu jetzt vergleicht, man war ja dort sehr jung gewesen und jetzt ist man gesetzteren Alter, sage ich mal. Ja.
Also, wo sie rausgekommen ist, bin ich enttäuscht gewesen, muss ich sagen, zuerst. Also erstens nur schon das Cover.
Gell, ja.
Einmal drauf plötzlich da und dann. Das habe ich dann nachgelesen mit Konzept und bla bla. Und es gab den Film, habe ich gefunden, okay, wenn es vielleicht so einen coolen Fantasy-Film gibt, dann kann ich noch mal abwarten. Aber irgendwie, ja. Also gewisse Songs habe ich von Anfang an super geil gefunden, aber dann gewisse Songs habe ich gedacht, puh, was ist jetzt das Musical oder eben The Wall? Ich meine, The Wall habe ich schon cool gefunden, aber es ist jetzt auch nicht die Platte, die ich jeden Tag gelost habe. Und jetzt aber, im Retrospektiv, ist mir die Platte extrem ins Herz gewachsen. Also ich höre die noch viel.
Ja.
Auf Vinyl vor allem, ja.
Ja.
Dir auch?
Ja. Also mir hat das wirklich extrem gestört, als ich das erste Mal in den Händen hatte. Und dann sehe ich einfach oben so ein kleines Logo oben links. Und dann denkst du, ja, das kann ja gar nicht sein, oder? So eine blöde Hand mit dieser Tür und so. Und dann machst du es auf und dann ein Tisch und Stuhl. So eine Scheiße. Und dann, ich hatte das als Kind wirklich das Gefühl gehabt, das kann nicht sein, oder? Das ist gar nicht echt. Das ist, irgendetwas ist komisch. Das stimmt doch gar nicht. Und
also wieder... die Explosion kommt jetzt dann schon
noch. Ja, genau. Ja. Und dann habe ich die wieder zurückgestellt und gefunden, das ist irgendetwas stimmt.
Das
ist schon unmöglich. Und es ist es fängt dann gut an, oder? Eigentlich mit Die Wolf ist ja eigentlich wieder ein härterer Song.
Aber eben auch nur, weil es nicht die Dreifolge ist, wie eigentlich die Story geschrieben ist. Das hat die Plattenfirma durchgesetzt, dass Die Wolf
anfängt. Ja, somit hat man die ganze Story gar nicht begriffen.
Ja, genau. Die
Plattenfirma
das ist eigentlich auch geil. Ja, das ist total. Super, Ja, und also, man kann es auch so sagen, sie haben dann mit dieser Platte nicht gedauert. Genau. Es ist irgendwie überhaupt nicht passiert. Also, jetzt, klar, ich finde sie eigentlich schon auch noch cool und so, aber man muss eigentlich klar sagen, es ist eigentlich das ganze Konzept.
Ja, in dem Kontext von Kiss halt.
Das ist die Solo-Platte von der Band Kiss.
Aber was ist denn genau die Motivation? Also hat Kiss ernsthaft probiert, irgendwie 2 bis 3 Zeichen in Prog-Rock-Küche
hineinzukriegen? Der Punkt ist, sie haben jahrelang ja von jensten Kritikern immer gehört, die können nicht spielen, sind nur wegen der Maske berühmt und sind alles Hacks, sie können ihr eure Instrumente nicht, bla 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 bla. Und das ist, glaube ich, ihre Ansicht halt zu finden, so, jetzt machen wir etwas musikalisch wertvoll. Sie können sich die ganzen Kritiker ins Knie Punkt.
Okay.
Also, ja, ich glaube, die ganze Periode dort von Dynasty die Eltern ist ja total schräg gewesen. Sie sind so ein bisschen führungslos irgendwie umeinander gefahren. Yeah, yeah. Und haben, glaube ich, selber nicht gewusst, wo es hergeht. Und sie haben ja schon Demos aufgenommen gehabt für die Eltern, die aber viel härter waren. Und nachher ist der Bob Ezrin ins Spiel gekommen und hat gefunden, irgendwie, oder der Gene hat die grandiose Idee gehabt mit dem, die Eltern, mit dem Konzept.
Und der Tukoks, die Ezrin.
Ja, genau. Das machen wir jetzt an die so ist das, glaube ich, Rollen gekommen. Ja. Aber das ist ja...
Das könnte ja sein, dass der Wall quasi wie so, ja, wenn das so ein Megaseller wird, wieso sollen wir das nicht probieren? Ja, das ist ja das auch eine Motivation gewesen.
Aber der Ace hat
vorher gesehen. Der Wall ist vorher gesehen. Der Wall ist
79.
Nein, Frau, bitte.
Und das ist ja schon 81 schon, ja. Ja, jetzt haben wir, also für das noch zum diesen Teil vielleicht noch abrunden. Also wir haben ja da schon die Erika an der Band, aber das ursprüngliche Viro-Quartett, oder? Das ist jetzt schon etwas sehr Spezielles im Jahr, auch für euch bis jetzt im Jahr. Das ist schon die Magie eigentlich gewesen, die Vier, oder? Vom Anfang, ja. Oder ist der Erika, der ist immer sehr akzeptiert worden. Jetzt mit Hug, dann wird es schon schwierig über den nächsten
Jahr. Erik Singer ist ja super.
Ja. Okay.
Willi Vincent. Das war damals eigentlich auch cool gewesen. Es gibt jetzt eigentlich niemanden, wo ich muss sagen, boah, gehen wir für Tommy Thayer. Ist ein Ami-Sau, aber er ist eigentlich ein guter Gitarrist der muss ja irgendwie sein Geld verdienen.
Ja, ja.
Okay. Das Schlimmste ist, glaube ich, für alle Fans gewesen, wo sie angefangen haben, Leute mit den alten Masken auszustatten und Kostüm. Das ist dann halt schon ein
No-Go. Das ist ein bisschen schwierig.
Ja. Und die anderen haben ja eigene Personas kreiert und gekriegt.
Aber wenn sie so zurückversetzt so in das Alter damals von diesen vier, wer hat euch da am meisten angesprochen? Also der Ace bei dir auch
der Ace. Ace
und der Gino.
Auch der Gino.
Also als Horror-Freak habe ich das natürlich schon cool gefunden. Da habe ich noch nicht gewusst, wie er persönlich tickt.
Eigentlich noch interessant, nach die Elder, komplettes Fiasko, also kommerziell wie auch, ja, vor allem kommerziell, oder? Band geht auch ein bisschen auseinander, kann man sagen. Ace so auf dem, ja, eigentlich schon bei den Elder ist eigentlich weg war ein bisschen, obwohl Dark Light ist ja ein super Song, muss man sagen.
Er hat sich von Anfang an dagegen gestellt, weil er gefunden hat, das ist jetzt das Falsche, jetzt sollte man wieder härter werden.
Ja, und interessanterweise werden sie ja härter.
Mhm.
Vielleicht mit ihrer besten Platte aus den 80er Jahren, sage ich mal für mich mal, ja. Also Creatures of the Night, ja.
Das war aber schon zu spät, oder?
Das hätte man schon nicht mehr retten können.
Ich meine, das war ja ein total Flop auch.
Ja.
Die haben die Tour müssen frühzeitig abbrechen. Und das ist einfach irgendwie dort schon durch gewesen. Mit dem Make-up, das Zeug hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. Also vorher dann einfach halt drei Jahre so eine komische Phase gehabt, oder? Ich denke, das hat dann auch nicht mehr genützt.
Aber eigentlich eine klassische Kiss-Platte, kann man eigentlich auf den Arzt sagen.
Ja, halt, das klingt einfach also nach 80er Jahren, oder? Das ist einfach 80er Jahre dann halt. Es klingt dann einfach wie eine andere Band. Ein bisschen extrem, ist vielleicht ein bisschen extrem, aber ich finde nachher auch später. Es ist dann 80er Jahre dort, es ist für mich wie eine andere Band.
Ja. Also, Vinnie Vincent kommt ja da auch so das erste Mal ins Spiel, hat ja einige Songs geschrieben.
Der Brian Adams
kommt auch ins Spiel. Also der Brian Adams.
War Machine.
Vielleicht einer von den besseren Songs, also auch ein sehr guter Song auf dieser Platte. Du spielst ja immer wieder, ja, War Machine.
Ja, haben wir gecovert. Aber wir haben auch Almost Human mal gecovert, aber da haben wir leider nie live gespielt.
Almost Human? Almost Human,
Also, ja, schade, ich komme wieder zurück in die Zeit.
Kein Problem.
Und Goldschin und
Strato.
Strato haben wir auch mit Poltergeist noch.
Mit Poltergeist, sorry, falsche Band. Ja, easy.
Also, und die Use haben wir auch mal covered, aber nicht aufgenommen.
Ja. Tja. Okay.
Es langt.
Creatures of the Night, aber bei euch gut ankommt im Moment.
Mir schon. Mir war wirklich der Effekt gewesen, oh, endlich, genau, endlich, es rockt wieder.
Ja, ja, sicher. Absolut, das ist es.
Ja. Und zu dieser Zeit war eh Metal schon aufgekommen.
Ja. Aber so gegenüber, weiß ich, was Name of the Beast, Screaming for Vengeance, hat mich quasi können verheben bei euch. Sind ja auch gleich ein Jahr rausgekommen.
Ja,
ja, schon.
Okay.
Mama, es ist schon, die ist dann, ja, die ist schon extrem gut gefunden. Ich mag mich noch erinnern, dass nachher im Fernsehen, wo die gekommen sind, beim Frank Zander. Ja, Vorsicht, Musik. Ja, natürlich. Musik. Ja, ja. Und er nachher ins Publikum irgendwie hockt und hockt neben einer Frau her und sagt, wenn du mich jetzt hier küsst, dann komm ein Kiss. Ja, es war ganz schlecht gewesen, aber da habe ich natürlich, habe ich die endlich mal gesehen und einfach nicht mal, also weißt du, irgendwie nicht in einem Heftli oder so, sondern sie haben sich bewegt. Das war eben auch immer so ein Ding gewesen, bis man die endlich mal gesehen hat in einem Video oder eben einem Live-Konzert. Ich habe das natürlich nicht miterlebt dann mit dem Tokio-Konzert, aber das war natürlich super gewesen. Wow, Kiss im Fernsehen, ZDF. Vorabendprogramm.
Ja, genau, Vorabendprogramm. Ja, genau, ja. Ich habe mich sogar noch da in einer lustigen. Also, jetzt, was du sagst, ein bisschen Zeitreise. Ja, da haben wir sie eigentlich schon ein bisschen die. Eben, 82 dann der große Cut, 83 kein Make-up mehr. Und ich denke, gehen wir zu dir rüber, Böhm. Du bist ja ein bisschen Spezialist. Ich muss dazu sagen, zu mir, ich habe eben nach den Eltern ein bisschen abgehängt.
Also, ich übernehme immer, wenn es unangenehm wird, muss ich übernehmen. Und meistens ist es dann, wenn die 80er kommen und ich stand halt dazu, ich bin ein Kind von den 80er Jahren.
Ich auch.
Ich will das überhaupt nicht irgendwie jetzt runter.
Sind wir ja eigentlich alle einfach
mit, genau.
Wir sind mit so anderen Gleis rumgefahren.
Genau, ja. Genau. Aber ich würde noch schnell gern, während ich jetzt eine Dreiviertel Flasche Wein getrunken habe und euch zurückgelassen habe. Und bevor es
nicht mehr
geht. Ja, ich habe noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Nein, also wirklich, ist natürlich Gänsehautmaterial, was da kommt bei euch zwei. Also, aber eben, ich muss ja übernehmen, jetzt, wo der Vincent John Cusano.
Frau Winnie Vincent.
Also, ja, also, und natürlich ist das ein riesen Ding gewesen, dass Kiss gesagt haben, okay, weg mit dem Make-up. Und dann haben sie am MTV ist so langsam dort aufgekommen, aber MTV hat sich gar noch nicht gross interessiert für Kiss, aber sie haben es dort sehr gross angekündigt, dass sie die vier Herren zeigen ohne Make-up. Das haben da sicher alle auch schon mal gesehen, wie das präsentiert ist. Das ist so ein bisschen auf dem Niveau Sesamstrasse. Ja. auf jeden Fall, wie gut haben ihr eigentlich die Entscheidung gefunden von Kiss, dass sie sich nicht mehr schminken?
Ich glaube, es hat gar keine andere Option gegeben. Ja, also, eben, das habe ich schon gesagt, zu Creatures of the Night. Das ist ja, dort haben sie das Gefühl gehabt, wir haben jetzt die geilste Platte ever gemacht, oder schon seit langem. Und es ist irgendwie einfach überhaupt nicht gelaufen, oder? Es hat ja, Paul Stanley hat mal gesagt gehabt, er hätte können irgendwie ein Gitarrenpick ins Publikum spicken und hat gehört, wie es hinten runtergeht ist, oder? Irgendwie auf die ersten drei Reihen.
Das kenne ich aber auch im Fall.
Ja. Ja, ja, es gibt so Sachen eben. Aber ja, und ich glaube, das Thema war schon länger rum, das mit dem Demaskieren, oder? So wie man auch irgendwie aus irgendwelchen alten.
Eine Platte heisst ja Unmasked.
Ja, ja, ja. Es ist schon länger im Raum gestanden, irgendwie. Und dann hat man gefunden, das geht nicht. Und Zeugs, das war unsicher gewesen. Aber ich glaube, das war der einzige Ausweg. Und es hat ihnen in der Rolle recht gegeben, oder? Das muss man schon auch sagen.
Okay. Ja. Also, ich habe damals als Fan. Ich habe es schon schade gefunden. Ich habe gedacht, wieso dürfen sie sich nicht einfach halt erkennen zu geben? Und wieso sehen wir aus? Blablabla. Bla, bla. Aber dann gleich. Image behalten auf dem Cover und einfach so als.
Ja, mir hat es auch nicht gepasst, ja, oder? Eben. Sie haben halt wirklich einfach scheiß Kleider angehabt
und haben nicht gut ausgesehen, oder? Und,
ja, das muss man auch sagen. Oder?
Aber es ist verständlich, wenn sie die jahrzehntelang jeden Tag schminken und niemand kennt die nachher, draussen die Leute, die wissen, wer du bist.
Ja, ja.
Also ich glaube, die Egos sind schon ein bisschen
untergegangen. Ja, das ist. Nein, aber ich glaube, es war wirklich das Einzige, was möglich war. Und dann haben es auch plötzlich Leute gut gefunden, die vorher dann halt den Gimmick überhaupt nicht, mehr so alles so ein bisschen, ja, lächerlich gefunden haben. Und gefunden, hey, eigentlich machen sie ja gar nicht so schlechten Sound, oder? Man hat sie sicher auch ernster genommen, denke ich. Ja.
Jetzt sind wir bei Licked Up. Wir schreiben das Jahr 1983. Der Vinnie Vincent ist der neue Gitarrist. Was heisst neu? Er hat ja für Creatures of the Night schon ziemlich viel gespielt.
Er hat sogar eine Maske gehabt vorher.
Genau, er ist der Ank gewesen, genau. Und ganz ehrlich gesagt, finde ich das Album recht geil.
Also weil es jetzt Licked
Up? Ja, sicher. Also,
ist der erste Rap-Metal-Song drauf
gewesen? Ja, das zum Beispiel. Oh, Exciter ist super. Ich finde, Vinnie Vincent, seine Solos sind sehr geil. Was ja. Also Licked Up selber ist jetzt nicht wirklich ein Meisterwerk. Das darf man, glaube ich, schon so festhalten. Findest du ihn geil?
Blueprint für 10 andere
Songs. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also, mein, okay.
Er steht halt auf einfache Riffs, ja.
Ja, You've Got Another Thing Coming, ja, ist auch nicht weiter weg von, ja, von einem Licked Up oder so. Das ist aber definitiv, ja, so, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also wir haben das Licked Up. Wir haben das erste Video, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, wo ich das gesehen habe, wie zuerst die Boots siehst. Und noch ist man sehr gespannt, wie sehen sie echt aus, weil wir haben nicht die Möglichkeit gehabt, die MTV Entmaskierung zu sehen. Und dann habe ich gedacht, yes, nein, der Gene Simmons. Ich war so enttäuscht, wie der aussieht.
Das ist eine Franzose.
Ja, genau. Einfach mit seinem Pony-Schnitt. Ja. Und, so.
Und der Vinnie
hat und auch. Der Vinnie hat auch scheiße ausgesehen. Und der Eric H. hat geschielt. Und Paul Stanley. Und Paul, also er hat immer geschielt, ja.
1,20
Meter. Und Paul Stanley war echt so ein bisschen der Einzige, was nie wollte können. Halten. Das Video ist natürlich grenzwertig, aber trotzdem natürlich geil.
Looks that kill for.
Natürlich. Aber eben,
das ist, glaube ich, der gleiche Regisseur.
Oh, alles klar. Ja. Sind aber die gleichen Vibe gewesen, wo wir da sind.
Genau, auf jeden Fall haben wir hier eine Phase, die eigentlich sehr spannend ist und Kiss auf einmal wieder Erfolg haben.
Ich finde es die beste 80er-Jahr-Platte.
Okay. Und besser als Creatures?
Ja.
Okay.
Okay. Ich hatte mehr gelassen. Irgendwie finde ich, hat sie mehr Songs drauf, wie The Creatures of the Night. Und ich finde, sie ist sogar noch ein bisschen roher. Irgendwie. Ja, klar, die Produktion ist irgendwie schon geil auf The Creatures mit dem Drum-Sound. Aber ich habe jetzt auch gefunden, Paul-Songs finde ich auf Licked Up eigentlich find ich geiler.
Okay. Ist Exciter auf der Licked Up?
Nein. Also, ja,
ja,
also
Licked Up, ja,
ist der Opener.
Ja, ja. Wo im Übrigen der Rick Derringer Solo, genau, spielt, okay, oder? Ja.
Das ist ja total absurd. Was macht, ja, denn der auf einmal auf dieser Platte? Übrigens, der Produzent ist der Michael Jackson. Da habe ich dann zuerst auch noch mal googeln, ob das der
Michael James Jackson, genau. Ja, ja.
Okay, ich wollte euch noch schnell testen.
Ja, ja, du, also hey.
Ja, ich weiß. Auf jeden Fall, okay, wir haben die Licked Up Unmask-Phase. Der Vinnie Vincent ist dann auch bald Geschichte, weil er unter anderem sein Solo-Spot live so überstrapaziert. Die Geschichte sind auch lustig. Schaut jetzt nach auf YouTube, was sie dazu sagen. Aber er ist natürlich ein Selbstdarsteller gewesen, par excellence. Aber eigentlich gar nicht so ein schlechter Gitarrist, finde ich. Ein bisschen komischer Stil. Malmsteen für ADHSler.
Ja.
Das trifft zu.
Also ich find ja schlimm, wie der die alten Songs gespielt hat. Ja. Oder er hat Solos einfach nach Sim. Ja, ja. So.
Das ist krass. Schon auch.
Ja, ist
horror. Okay, gut. Also sie haben Erfolg, es läuft richtig gut. Und 1984, ein Jahr später, sie haben ja immer noch einen Mega-Lauf. Sie machen dann alle Jahre ein Album. Also früher haben sie zwar zwei geschafft im Jahr, jetzt ist es nur noch eins, aber das ist immer noch eine Leistung. Ich schaffe aber irgendwie.
Das haben sie ja müssen. Das muss man schnell
wissen, ja.
Scheint, laut Vertrag, haben sie einfach immer im September, Oktober eine Platte müssen abliefern, oder? Ja. Mit Phonogramm den Vertrag gehabt.
Ja, ja, also
das muss ich auch mal geben.
Unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, sicher. Ja.
Und man kann auch sagen, bei Licked Up haben sie das erste Mal seit langem keinen Songwriter von außen gehabt. Ja. Ja. Das sind ja alles Bandkompositionen gesehen. Vorher haben sie immer einen Songwriter von außen gehabt. Vielleicht auch aus dem Grund, oder? Weil sie so dieser Kadenz haben diese Platten rauslassen.
Ja. Genau, und das ändert sich ja dann beim nächsten Album ziemlich markant, apropos Songwriter von außen. Der Vinnie Vincent ist also, wie gesagt, Geschichte. Und neu dabei ist der Mark St. John, Gitarre-Wunderkind, also so wird er wenigstens angepriesen. Und mit ihm bringen sie 1984 das Animalized-Album raus. Dort drauf spielen aber auch Leute wie der Jean Bonnoir, der Bruce Kulig oder Kulig, wie spricht man es aus? Ihr?
Kulig.
Kulig. Ja. Okay. Der Desmond Child tut dort schon ziemlich fleissig mitschreiben und wird ja eigentlich ein ständiger Partner von Paul Stanley sein, was Songwriting angeht. Auf jeden Fall kommt das Animalize-Album, vielleicht bis zum Mark St. John und dem Album. Ist das dir als Gitarrist, ist der dir irgendwie geblieben? Findest du das ein geiler?
Ja, also ich habe schon den Schritt zum Winnie. Also, zu dieser Zeit auch angefangen, Gitarre zu spielen und habe gefunden, ja, Ace mit seinen Blueslicks ist cool und super und so, aber dann, ja, hat sich dann halt durchgesetzt, dass plötzlich alle immer so Flitzerfinger sind. Ja. Und dann habe ich schon wenig gefunden, ja, der macht gut. Und Mark St. John ist mir jetzt eigentlich gar nicht so aufgefallen, aber das ist ja so schnell wieder vorbei gewesen. Ich bin dann ans Konzert von dieser Tour und dann ist schon der Coolig auf der Bühne.
Genau. Irgendwie das Album, ist das eigentlich geblieben ein bisschen?
Ja, ich bin
recht enttäuscht gewesen. Ja, ich okay. Finde eigentlich auch, es ist, finde es wirklich nicht so gelungen.
Ich habe es aber kurz wieder mal gelassen und fand, es ist gar nicht so schlecht, jo. Weil nachher ist es noch schlimmer
geworden. Genau. Gag ist halt einfach, sie haben so viel Besetzungswechsel, dass natürlich nach einmal schon wieder ein neuer Gitarrist kommt und dann ist der Bruce Kulig, wie alle wissen, dann auch schon der Gitarrist von Kiss und mit dem Album Asylum 1985, da haben sie mich wirklich können überzeugen. Das war halt wirklich eine Phase, wo ich halt, außer die Videos, die sind schrecklich gewesen, also der Paul Stanley mit seinem rosaroten Mantel und aber die Platte finde ich wirklich absolut geil.
Ja, sie hat eigentlich so fast einen leichten 70er-Jahr-Touch irgendwie gehabt. Aber es war eigentlich nicht mehr so erfolgreich gewesen. Das muss man auch sagen. Ja, Animalize war, glaube ich, irgendwie so. Die Doppelplatin gewesen. Die hat recht abgerummt mit dem Heaven's on Fire Song, oder? Und, aber Asylum habe ich irgendwie, die habe ich hier zu Basel an der Herbstmesse so einen Stand gekauft, damals, wo die rausgekommen ist. Mag ich mich noch gut erinnern. Ja. Finde ich auch eine super Platte.
Geil, oder?
Ja.
Also eigentlich. Also die Videos sind schrecklich, das ist ganz klar. Also schaut es nicht an.
Frauen, die duschen.
Ja, das ist aber noch geil. Aber,
ja, aber es ist irgendwie auch seltsam, es macht keinen Sinn.
Hat es nicht so ein Video gesehen, ein Kiss Exposed?
Oder ja, so, genau. Oder der Paul Stanley. Ja, genau. Das habe ich natürlich alles gehabt, weil ich bin wirklich ein Kind von den 80s. Ja, also es ist...
Ich habe es noch für einen KVS-Play immer.
Ja, das finden wir. Da finden wir einen Weg. auf jeden Fall, also das ist natürlich eine spannende Phase. Drei Alben, drei unterschiedliche Gitarristen. Ich eigentlich finde Liquid Up, Animalize und Asylum, jetzt komme ich auch mit einem Päckchen wie du vorher, Philipp, finde ich eigentlich nicht so ein schlechtes Päckchen. Und jetzt können wir aber wirklich, wenn wir von Päckchen, ja, Entschuldigung, V.O., du bist schwer am Schnaufen.
Ja, eben, weil ich weiss, was jetzt kommt.
Jetzt eben. Und jetzt können wir wahrscheinlich schneller durch. Also, jetzt wird es ein bisschen eigenartig. 87 Crazy Nights. Der Titelsong selber mag ja noch glatt sein und ist irgendwie noch, ja, nicht. Ist er nicht glatt?
Nein, ist nicht glatt.
Okay.
Mauer ist glatt.
Ist irgendetwas auf dem Album.
All glatt.
Ist irgendetwas auf dem Album, das könnte glatt sein? Oder müssen wir ab jetzt schon, können wir durchrasen?
Ja, das können wir
eigentlich. Können wir durchrasen?
Spielen.
Also, okay, wir spielen können wir definitiv das auch 1988 so Cut in the Shade, oder? Weil dann wird es richtig schlimm.
Das sind eigentlich nur Demos, irgendwie so halbfertige Sachen.
Okay.
Und da hatten es 15 Songs getroffen auf einer Platte, die auch niemand hat wollen.
Okay,
also. Ein cooles Cover. Ich als Ägypten-Fan.
Genau, ja.
Das ist gerade das einzige Gute.
Also, dann kommt auf einmal eine Pause und es kommt Grunge und das hat man dann 1992 auch angemerkt, Revenge ist gekommen. Dort haben sie schon ein bisschen böser versucht zu sein, das Image ist ein bisschen geändert worden, genau. Und jetzt hast du schon da die erste Votum gebracht, super Platte, sicher.
Absolut.
Wegen?
Unholy hat mich weggeblasen.
Okay.
Und dann hat der Look, alle so in Leder und so.
Ja, ich finde eigentlich wirklich... Ich finde also die Platte überbewertet. Für mich.
Okay.
Nee, ich finde sie irgendwie, die wird überall abgefeiert.
Wann aber hast du das jetzt mal gehört?
Ja.
Ja, los mal.
Ja, ich weiss, aber ich finde zum Beispiel, es hat dort einfach ein paar Songs drauf, die wirklich sehr gut sind. Aber es hat da einfach wirklich von mir gesehen ein paar Fehler.
Ja, aber das hat sie auf jeder.
Ist es ja.
So, jetzt habe ich lernen, sogar auf Rock'n'Roll
umzusetzen. Ja. Nein, aber ich habe ich wirklich ein bisschen abgehängt. Ich habe dann die auch nicht gekauft.
Ja, ich habe vorher abgehängt und bin mit der wieder zurückgekommen.
Also du bist wieder zurückgekommen, du hast abgehängt.
Ja, habe ich abgehängt.
Hast du es Anbietung gefunden? Also einfach
rein ja, genau. Okay. Es war zwar wieder ein bisschen besser gewesen, schon vom Look her und so und Unholy cool gefunden, aber irgendwie ist mir das ein bisschen unnatürlich dahergekommen.
Okay.
Und ich habe dann halt einfach auch viel andere Musik gelassen.
Okay. Ist die wichtig, die Platte? Revenge. Also für dich ist sie wichtig, für dich ist sie nicht
für
wichtig.
Für mich nicht, okay. No.
Also weil, wichtig ist übertrieben, aber
okay.
Wenn es halt so ist, man interessiert sich gleich noch für all die Lieben. Und
alles klar, auch wieder der Bob Esserin, oder?
Genau.
Ja, stimmt.
Yeah. Genau.
Das dritte Mal, ja.
Ist God gave Rock'n'Roll to you, ist auf Revenge.
Ja,
ist
genau.
Ist wichtig, okay.
Das ist auch nicht von Ihnen.
Auch nicht, genau. und dann wird es natürlich sehr unspektakulär, Ende von den 90er, Carnival of Souls. Traurig. Und es wird sehr traurig. Ja. Und dann 1998 kommt ja Big Bang, also sie sind zusammen, aber irgendwie nicht zusammen. Und mit dem Album Psycho Circus, eigentlich seit 1979 das erste Mal Kiss wieder in Originalformation. Stimmt das?
Jetzt hast du aber eine geile Platte unterschlagen, wo
ja,
da eben unter den Tisch gefallen ist wegen der Reunion.
Vielleicht absichtlich.
Die Carnival of Souls, ich finde die super.
Ja, die habe ich fast schnell, ganz schnell, okay. Die ist geil.
Ich finde die mega.
Sicher.
Auch wenn es halt...
The Lost Sessions, oder wie heisst
es? Ja, also zuerst hat sie, glaube ich, Head geheißen, okay. Das irgendwie als Bootleg für eine CD. Okay. Und ich habe sie gefeiert, ich habe gefunden, wow.
Muss ich die hören?
Ja, du als Gruncher sowieso, ja, okay. Das ist
gerade recht Grunge.
Sicher?
Okay.
Okay.
Ja, ich habe zu dieser Zeit auch andere Musik gelassen. Mhm. Ich habe sie noch gefunden, ja, why not? Also okay. Sie machen das gut, das ist nicht schlecht.
Ja, okay.
Also, es hat natürlich nichts zu tun mit den 70er-Jahren, aber das hat eben Crazy Nights auch nicht gehabt.
Nein. Ja. Also, das ist auf meiner Bucketlist Carnival of Souls am Wochenende hören. Psycho Circus, also Kiss sind wieder zusammen, tun sich wieder anmalen. Ist das cool gewesen für euch? Also haben sie euch dort wieder können abholen oder hat es euch interessiert? Oder?
Also die Platte nicht. Nein, ich finde die Reunion ein paar Jahre vorher schon, das ist natürlich mega gewesen.
Ja, eben.
Band mal endlich live gesehen. Also für mich jetzt mit Masken und so. Das ist gigantisch gewesen. Im Nachhinein, wenn man die Aufnahmen anschaut, jetzt muss man sagen, Kopf durch, sind die schlecht gewesen.
Genau.
Irgendwie. Da umgeiert irgendwie. Ja, das ist wirklich zum Teil. So ist aber nachher dann Psycho Circus. Ich weiss noch, ich habe die Single dann gekauft, den Song gehört und habe gedacht, normalerweise tut man immer den besten Song eben als ersten Song mal rausgeben. Wenn das der beste Song ist, wie ist denn das Album, oder? Und das war eigentlich wirklich ein Trauerspiel gewesen. Ja,
das haben vor allem nicht einmal alle drauf gespielt, weißt du? Also, bei einem Song oder so. Das kannst du einfach nicht machen. Sie wenn du schon Reunion machst und musst es durchziehen, oder?
Genau, es war ja natürlich trotzdem die Solo-Show von Gene Simmons und Paul Stanley und natürlich mehr oder weniger ein Marketing-Gag. Und der Marketing-Gag ist ja nicht sehr lang gegangen. Es ist ja dann ziemlich schnell wieder auseinandergeht und jetzt hat es nur noch zwei Alben gegeben, zwei Studioalben. 2009 Sonic Boom.
Ah, nicht cool
die,
gefunden.
Die ist nicht schlecht.
Ja. Okay.
Monster
Boom. Wieso jetzt das? Bin ich komplett wegen dem Kovo, weil es Kovo...
Nein. Ich habe das Gefühl, hat man so das Gefühl gehabt, das sind wieder irgendwie vier Typen, die im Studio zusammen spielen, relativ einfach produziert und so ein bisschen den Spirit von früher. Natürlich haben sie es nicht können voll reproduzieren, aber die Platte kommt recht süffig und irgendwie irgendwie wirklich einfach, die kommt gut rüber, finde ich.
Sie ist hörbar.
Okay.
Ja. Yeah.
Und Monster 2012 kommt ja süffig über und ist dann hörbar. Oh,
jetzt. Das hat wieder ein bisschen hart. Okay. Aber dort habe ich das Gefühl, dort haben sie das Fest etwas wieder probieren. Und es hat sehr viele Anlehnungen an ihre Helden und so weiter. Das finde ich nicht so eine gute Platte. Ja.
Okay, also eigentlich haben wir die Diskografie jetzt sogar durch.
Eben, jetzt haben gleich alle.
Es sind so viele.
Aber,
so viel haben wir nicht gut gefunden.
Aber was denkt ihr, wenn wir jetzt irgendwie am Ende von eurer Diskografie stehen, welche Bands kommen euch als erstes in Sinn, wenn ihr denkt, welche Bands haben Kiss klar nachhaltig beeinflusst?
Da kannst du jetzt fast jede nehmen, oder?
Ich denke sicher mal viel von diesen 90er-Jahr-Bands, auch schon die 80er-Jahre, logischerweise, aber nachher dann in den 90er-Jahren die ganzen Grunge-Dings, sind ja alle, oder auch Pantera und so weiter, Stone Temple Pilots, bla bla bla, all die Melvins, wie du auch schon erwähnt hast, die haben ja alle immer Kiss als...
Members gesehen von der Kiss-Army.
Ja, genau.
Das ist ja auch eine Generationensache, wenn du in den 70er halt so sozialisiert wirst und dann wachst du auch vor allem in Amerika, weil eben, die sind wirklich die grösste Band in den 70er damals. Also, die haben so viele Platten verkauft, so viele Leute an der Tour gehabt, so wie... Pantera dann später oder gut, die haben nie so einen langen Lauf gehabt. Gut, bei Kiss ist es ja nicht so lang gewesen.
Ihr wisst, dass auf dem Nevermind-Album von Nirvana Kiss drauf sind. Mhm. Du weißt es.
Was drauf?
Auf dem Cover.
Auf einer Note. In der Flamme ist das Destroyer-Cover oder die Kiss-Figur von Destroyer. Er ist mega geil. Im Fall. Okay, das habe ich nicht gewusst, bis vor kurzem. Ja. Absolute Burner. Und Kurt Cobain, wissen wir ja, riesen Kiss-Fan.
Ja. Ich kann richtig sagen. Auf andere Frage, sag mir lieber, welche Band nicht von Kiss beeinflusst ist oder ja nicht Fan war. Mhm.
Es ist eigentlich noch lustig, schon in den 80er Jahren war es, glaube ich, auch Bands wie The Replacements, oder, wo Kiss covered haben. Mhm. Sachen, die man manchmal gar nicht würde in Verbindung bringen, ist eigentlich noch recht interessant. Mhm. Oder auch Lenny Kravitz, auch Fotinäre als, ich weiß gar nicht, ist er als Ace geschminkt oder was? Oder als Genie irgendwie? Oder Paul, ja.
Eben. Also wenn man Kiss einfach gar nicht nur als Rockphänomen, sondern einfach als Popphänomen nimmt, genau, dann muss man sagen, dass sie einfach auch einen riesigen Teil an der Popwelt
kulturelle Institution im Prinzip.
Es ist sicher, von den Songs her haben sie jetzt auch nicht so einen riesen Abdruck hinterlassen, aber einfach vom Gesamtkonzept, ja, denke ich schon.
Also Kiss haben ja, eben, wie wir am Anfang schon gesagt haben, vier Autobiografien veröffentlicht. Jespi, du hast sie alle gelesen.
Ich habe sie alle gelesen.
Am Stück hintereinander?
Nein, nicht am Stück. Ich habe
die Familie in die Ferien geschickt und ist daheim geblieben.
Das eine Buch habe ich in der Ferien gelesen, das weiß ich. Ich habe sie, glaube ich, chronologisch gelesen, wie sie rausgekommen sind.
Hast du Dinge gelesen? Into the Void von der Ex-Freundin vom Ace Frehley?
Nein, die habe ich nicht.
Das
habe
ich eigentlich das Beste gefunden von diesen fünf.
Wow, klasse.
Okay, muss ich noch lesen in dem Moment. Ja, ja. Nein, ich habe also Simmons zuerst, dann meinte Peter Chris, dann Ace und am Schluss Paul. Ja, meinte ich, habe ich gelesen. Ich glaube, das ist auch, wie sie rausgekommen sind. Was mir recht ist, was haben ihr so für Meinungen zu denen? Ist das etwas, was gross gelesen haben oder alle gelesen? Oder?
Ja, mal. Ich finde es zum Teil recht enttäuschend, weil einfach gar nicht viel dabei Neues rausgekommen ist. Und wie der V.A. auch schon gesagt hat, Peter da viel rumgemosert hat und so. Ja,
das ist der Dave Mustaine von Kiss. So. Die habe ich nämlich auch gelesen von Mustaine. Das ist mir auf den Sack gegangen mit seinem Genölen.
Es gibt so Beichwiegler, die fast nicht erteilst. Aber es ist natürlich logisch, wie es trotzdem ist.
Ja, aber du denkst die ganze Zeit, jetzt halt mal den Rand, hey Gott, verdammt.
Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt am Pause rein, irgendwie mit meisten Vorfreude erwartet. Yeah. Weil er hat immer gesagt, ich komme als Letztes und ich erzähle die wirkliche Geschichte, so wie es wirklich war. Aber er erzählt nur, wie geil, dass er alles gemacht hat, wie gut das er ist und dass das irgendwie ohne ihn und
so.
Total mühsam gefunden. Also zum die anderen quasi. Er hat no Selbstkritik drin. Ja, wenn du 50 Jahre in einer Band spielst und einfach alles richtig gemacht hast, dann habe ich schon meine Fragen. Also echt, was ist mit dem
und
los?
Und dann immer so mit seinem Ohr, das er nicht hatte.
Ja.
Und dass er das,
Gang weg. Nein, er hat es gar nicht gehabt.
Ja, er hat es aber nicht gehabt. Und das ist dann
Crybaby.
Ja, false Crybaby.
Sie haben ja auch alle, der Ace hat es noch No Regrets betitelt. Und sie haben ja so viele Fehler auch gemacht. Oder? Das sind meistens die spannenden Sachen, wie die unangenehmen Sachen entstanden sind, wo nachher wieder etwas Gutes entsteht. Aber es ist nur irgendwie ein Special von den Ex-Mitgliedern. Und sich selber irgendwie gut herstellen. Und der Gene hat so viele Fehler in seinem Buch innen, irgendwie Jahreszahlen falsch und Songs im falschen Album und so. Katastrophe, oder? Dann hätte er mal in den Nerdcast müssen kommen. Und dann mal, weißt du nicht mehr.
Gesagt,
oder?
Das ist wirklich
abgestrahlt kriegen.
Ja, nein, so geht es so nicht.
Also wirklich speziell lesenswert eigentlich keins von denen.
Keins, ja.
Eben Into the Void.
Ja, eben auch
Into
von denen vier quasi keins.
Sie sagt halt, wie es so ist, mit so einem abgehalften Rockstar zusammenzuleben und dann plötzlich auf Abstecken.
Schlecht, es gibt noch was anderes, was auch so erschreckend ist, was zwei Ex-Kollegen vom Ace geschrieben haben. Und das ist auch speziell. Also dort auch, die tun so kurze Storys erzählen, was der Eis alles geboten hat, schon in den 70er Jahren und nachher bis in den 90er Jahren.
Das kenne ich gar nicht, scheiße.
Total genial. Also das ist der Fremdschämmer, oder? Denkst, was ist denn das für ein Typ, oder? Den himmeln wir an. So. Das ist ja wirklich total Vollkatastrophe.
Das längt schon, wenn du ein Live-Konzert
hast. Ja, muss ich schauen, eben Into the Void und das andere Buch, das weiss ich nicht gerade auswendig, muss ich jetzt schnell noch.
Das von der Ex-Frau von Peter Chris, habt ihr das gelesen?
Das finde ich super, das ist eines der besten
Kiss-Bücher. Okay, das habe ich auch nicht gelesen. Ja.
Sie hat sehr viele Fotos gemacht in den 70er.
Spannend. Und, ist das von Lydia?
Ja, von der Lydia. Also das ist sehr empfehlenswert, sicher eines der besten Kiss-Bücher ever. Ja. Ja.
Also eigentlich interessant, die besten Bücher kommen von außen.
Aber das ist doch immer so, wer schreibt schon schlecht von sich selber. Vor allem, also ich will jetzt nicht sagen, das ist nur das Problem von Kiss, aber das ist doch halt mit all den Rockstars. Stimmt,
die Musikbiografien sind
immer schwierig. Sind einfach
frei von Eigenkritik und immer die anderen Schuld. Und
ja, immer die anderen.
Eigentlich
darf
man sie nicht lesen, aber es ist dann gleich interessant.
Ja, ich weiß nicht, in welchem Buch das gestanden ist. Irgendein von diesen Büchern war, dass Gene Simmons macht den Peter Chris an, aber so ein Dummkopf, so ein Vollidiot und nicht gebildet und weiß ich, was kann gar nicht, bringt nichts auf die Reihe. Und Peter Chris, seine Antwort ist, wegen dem bin ich mit dir in einer Band. Das hat mir irgendwie fast am besten gefallen aus diesen vier Büchern. Ja.
Eigentlich die Wahrheit war, wegen dem habe ich früher, wo du jung warst, auf den Sack gegeben. Die haben mich flüchten vor dem Ace und von diesen Gangs. Ja, und der Peter und der Ace waren so in Gangs und der Gene und der Paul sind, glaube ich, immer drunter gekommen. So. Also nicht jetzt speziell bei ihnen, aber halt so allgemein so mehr so. Die gesehen, die auf den Sack gekriegt haben, und die anderen, die geprügelt haben.
Okay. Das Buch heisst im Übrigen Kiss and Tell.
Kiss and Tell? Okay, dann muss ich unbedingt gut lesen.
Ja, ist also, wenn nur die Hälfte stimmt, ist es schon wirklich haarsträubend. Ja.
Also, wir lernen, dass Kiss literarische Oberleuchten sind. Aber Kiss sind auch Movie-Stars, weil im Moment, stopp. 1978 kommt der Film Kiss meets the Phantom of the Park. Ich habe im Kino gesehen, ich wüsste jetzt nicht mehr in welchem. Du,
Frau. Liestl.
Du hast nicht im Oris
gesehen.
Wahrscheinlich im Odeon oder sonst nicht mehr.
Ich glaube, du hast im Hollywood gesehen.
Sicher?
Ich meine, ich habe es im Hollywood gesehen.
Das also, und ich bin bis heute.
Mit der Mutter.
Ich bin absoluter Fan. Du mit der Mutter. Also deine Familie ist schon noch geil, gell? Tante ans erste Konzert, ins Kino geht man mit der Mutter.
Aber du musst
ja nicht begleiten. Nein.
So sehr man Songs wie Shandy und Beth und so weiter hasst, aber das war immer die Legitimation, gewesen, dass die Mutter dir Geld gegeben hat, um eine Platte zu kaufen. Oh, das finde ich auch noch schön. Ach, kauf dir noch eine neue Kiss-Platte.
Ja, also auf jeden Fall im 78 werden sie dann auch noch, oder werden sie auch noch Hollywood erobern. Das ist nicht ganz gelungen. Aber ich bin wirklich totaler Fan von B-Movies bis heute. Und ich meine, als B-Movie tut der Film sowas von bestehen.
Ist das nicht Z-Movie?
Nein, das ist das ist so Ed Wood Level. Aber das ist richtig geil, oder? Also das gefällt nicht jedem, aber ich finde es super. Wie findet ihr? Also wir fangen jetzt mit Pidi an.
Ja, also,
schwieriges
ich weiss,
Thema.
Wir haben dann irgendwie sehr viel gekiffen dazu, wenn ich das erste Mal gesehen habe. Und dann ist irgendwie eine halbe Stunde gegangen, bis endlich die Band vorkommt. Ich wollte nur das sehen. Und das Ding vor dann, das ist manchmal unerträglich. Die so langweilige Sequenzen, oder? Auf dem Rollercoaster am Anfang, das geht ja bei 5 Minuten.
Aber ist doch der Bösewicht, der
Devereaux. Die ganze Story mit den Robotern und so.
Ja,
Westworld-mässig.
Also, ja, nein,
das ist
wahnsinnig. Ja, genau. Ich habe es nicht wahnsinnig gut.
Ja, aber das ist ein Spannungsbogen, weil halt einfach cineastisch ja sehr.
Ich kann das sagen, das ist über Hollywood.
Okay, also, mit Pidi tun wir jetzt abschließen.
Okay. Aber jetzt habe ich noch etwas wollen dazu sagen.
Nein, du hast
ja. Meine auch Dialog, wo die Band hat müssen haben, ist ja. Ja, genau, ja. Und der Peter Chris, wo irgendwie dann im Studio ist ein Synchronsprecher, der so einen schlimmen Akzent hatte. Ja.
Und Reis Freely haben sie mit einem schwarzen
Stunt-Double.
Also ich merke, du als das kommt bei dir nicht gut. V.O., wie kommt es bei dir?
Ja, du, eben Kindheitserinnerung. Ja. Das ist natürlich non plus ultra gesehen. Kiss-Film im Kino schauen. Ja, dann noch mit Mami. Okay. Nein, also der Film ist jetzt schon nicht der Burner. Aber, nein, so, aber ja. Ich kann jetzt noch, also ich habe schon lange mal wieder schauen, aber wie gesagt, VHS-Kassette, kein Videorekorder, ist noch schwierig. Okay. Aber so was ich in Erinnerung habe, okay. Habe ich lustig gefunden. Also vor allem die Szene, wo der Gene Simmons so den Getränkeladen zerschlott. Das war voll Kult damals.
Also wem da aussen, wo das lost, würdest du den Film empfehlen? Was ist, welcher Typ Mensch muss das gesehen haben?
Also, wir haben schon alle mal gesehen. Also bin ich schon dabei. Ja. Nein,
bin ich habe ihn
x-mal geschaut, aber okay. Er ist nicht besser. Ja.
Also alle Leute, die gerne Monty Python und Cheech and Chong Filme sehen.
Super. Genau. Ja, aber ich meine, sind wir ehrlich, alle die 70er Jahre ja. Musikfilme, wo so, das ist ja, also, meine, also Tommy ist ja auch
totales
Eich gewesen. Oder? Also das muss man, ja.
Okay, nein, ich glaube, künstliche Länge ziehen wir das auch nicht. Bei Pini
kommt ein Film. Aber ich glaube, marketingtechnisch und so weiter, ist es für die Band sicher sehr gut gewesen. Ich meine, es gibt sogar extra, also ein Buch extra nur über die Zeit von diesem Film, was alles in all diesen Ländern an Promosachen und so weiter rausgekommen ist. Also, da ist eine Riesenmaschinerie gelaufen. Oder?
Ist das nicht ursprünglich einfach nur fürs Fernsehen gemacht?
Mal.
Eben, gell? Und dann haben sie gefunden,
in Amerika ist ja da, glaube ich, am Ende Oktober NBC ist dann rausgekommen. Und dann ein Jahr, zwei später eben bei uns. Auch in deutscher Fassung, ja. Ja. Und dann gibt es ja noch eine zweite Version, wo sie noch die Solo-Platten trainieren, die Songs noch trainieren geschnitten haben.
Ich kann mich erinnern, oder? Als ich das damals im Kino gesehen habe, hat es eine Szene gegeben, wo sie über so ein riesiges Feld, so ein Flugding, ich glaube vor dem Ding, mit so Golfkarts fahren und dann läuft der Fractured Mirror von Mace Freely. Und mir ist das Huren eingeflasht, das
Kind. Ja, ja.
So mit dem Sonnenuntergang über der Betonfläche und dazu der Sound. Und dann habe ich dann Jahre später das auf Video gekauft und da ist die Szene nicht drin gewesen. Und ich frage mich bis heute, was ist passiert? Ist das eine
Katze? Ja, es gibt verschiedene Szenen. Ja.
Ich will die, falls irgendjemand die hat, ich will die, wo man das sieht.
Es gibt so eine Bootleg-DVD, wo alle drei Versionen drauf sind. Aber ich habe sie nicht.
Das ist nicht scheiße.
Das hätte ich dir natürlich das überspült.
Aber, okay, jetzt muss ich schnell bei Hollywood bleiben. Es gibt ja noch Detroit Rock City, den Film.
Das ist super.
Das ist gar nicht so schlecht eben, gell? Okay, da kann man empfehlen. Also,
da kann man sich geben.
Wir reden jetzt immer von einfacher Kost.
Natürlich. Ja, natürlich. Das ist lustig, oder? Ja, wir reden über Kiss, das ist einfach.
Ja, so muss
es.
No Rocket Science.
Hallo.
Also ich habe es einfach lustig gefunden, weil es irgendwie auf Wikipedia heisst, angestrebt worden sei eine Mischung aus Star Wars und A Hard Day's Night. Ja. Und irgendwie so. Okay.
Genau, glaub, das ist der Band verklickert worden. Und sie haben gefunden, geil, das wollen wir, das machen wir, ja.
Ja.
Also, es ist ein bisschen anders
rausgekommen. Sehr auch irgendwie, wo willst du genau den Mittelpunkt finden zwischen diesen zwei Filmen?
Ja. Das ist schwierig.
Star Child, use your eye.
Ja.
Gut.
Also, oder der Ace mit ihm.
Genau. Also vielleicht kann man irgendwie aufgrund von dem allem, was man jetzt an Releases, sei es jetzt auf Platte oder auf Film oder auf Buch durch sind, hat es irgendeinen Moment gegeben, wo ihr einfach beschlossen habt, abzuhängen, nein, jetzt reicht es. Oder wo wir wieder zurückgekommen sind, oder?
Ja, also komplett abgehängt habe ich nicht, aber einfach, eben wie gesagt, ich habe dann einfach die Platten oder die Release einfach gekauft und ins Regal reingestellt, mehr oder weniger, vielleicht einmal mal reingelassen. Aber es hat zwischen die schon hart gehabt, ja, also absolut.
Es gibt
einen
Gap.
Ja.
Okay, wo würdest du ungefähr verraten, also jahrestechnisch?
Ich hätte jetzt gesagt, so dort, sicher bei Crazy Nights um 87 kommen, da hat man natürlich nachher dann wirklich, ja dann, eben, wir haben dann so Zappa, King Crimson anfangen oder auch dann nachher natürlich Slayer und Metallica, alles das Zeugs auch.
einfach anders, ja. Das war so uninteressant gewesen.
Okay.
Oder die Art von Musik war ja dann schon total verwässert gewesen. Das hat ja dann genau angefangen, wo die ganzen Bon Jovis und Def Leppard gekommen sind. Und das war eigentlich schon der Anfang vom Niedergang gewesen, von dieser Musik für mich.
Und dann nochmal zurückkommen?
Ja, nachher dann wieder zurückkommen. Natürlich, klar, ich habe einfach die 70er-Jahr-Sachen einfach immer gelassen gehabt, oder?
Okay.
Weil die sind einfach, das muss man auch sagen, das ist wie bei all diesen alten Bands, die Sachen wirken einfach zeitlos. Die kannst du immer wieder vornehmen, oder? Wir haben es mit dem Bäumli, als ich es vor da aufgenommen habe, schon davon gehabt. Wie kann man eigentlich die alten Ossi-Platten irgendwie, wie manchmal kannst du die hören? Oder Black Sabbath oder was auch immer. Das hört nie auf.
Genau.
Schade. Wenn du damit aufgewachsen bist und dann verbindest du natürlich Erinnerungen und das ist ja die Essenz von Musik an sich.
Genau.
Es ist dann egal, was für Musik es ist.
Gibt es bei dir so einen Blank Space?
Ja, ja, Crazy Nights. Also ist nicht so, dass ich dann nichts mehr haben zu tun mit Kiss, aber es hat mich einfach nicht mehr interessiert. Und ich habe dann aber gleich weiterhin die alten Platten gelost. Also, das ist dann so auch gegen Widerstand von Ehepartner oder irgendwas. Ich habe immer gefunden, ich muss meine Dosis Kiss schon so einmal in der Woche haben oder auf den Kopf hören. Und,
so die alltäglichen Herausforderungen
und,
für
ja, auch genau wegen dem, was ich gerade gesagt habe, weil es ist halt so ein Schwelgen in Nostalgie, oder? Also es kommen halt alte Gedanken auf oder man fühlt sich oft wohl, weil man halt gewisse Sachen von seinem Leben damit verknüpft. Oder?
Genau.
Aber das ist nicht nur bei Kissen so.
Nein, Musik basiert ja genau auf dem, Erinnerungen.
Genau.
Oder?
Genau. Das
ist ja,
genau. Ja. Also Stichwort Erinnerungen, wenn man jetzt irgendwie nebst Platten und Bücher und VHS-Kassetten in eure Regale hineinschaut. Oder wir wissen es ja und ihr da draussen wisst es vielleicht noch nicht, aber die zwei Herren hier vor uns haben unglaubliche Sammlungen an sonstigen Memorabilia. Und also, okay, der VO weist ganz klar in diese Richtung.
Also, ich muss schon mal, die Leute haben immer das Gefühl, ich habe so viel. Ich habe schon sicher eine schöne, ausgewählte Sammlung, aber einfach mengenmässig. Ich habe einfach, jetzt ziehen wir immer nur die schönen Sachen raus, ja. Genau.
Pidi, du machst ein anderes Statement jetzt, aber sagen wir mal von den Items, wir lassen Platten einmal weg. Du hast ja wahrscheinlich hunderte von so Memorabilia, kleine Sachen von Tickets bis Posten.
Ja, ja, natürlich, schon viel.
Das ist
ja
eine richtig grosse Sammlung im Fall, oder?
Ja,
nicht aha.
Ja, nein, im Vergleich zu anderen ist es nicht so viel. Ich habe mich halt einfach beschränkt auf die Zeit von 374 bis 83.
Also nur zum Sagen, wenn immer ich auf Facebook gehe, dann ist es in einem von fünf Mal eine neue Akquisition von dir drin.
Schau, ich genieße das, ich bin wirklich für mich wahnsinnig geehrt, dass mir Leute in den letzten Jahren mich anfragen und sagen, hey, ich habe noch irgendetwas oder ich kenne einen, der irgendetwas im Keller hat und so weiter. Hättest du Interesse und so weiter? Das freut mich wahnsinnig. Und dann so entstehen immer wahnsinnige Geschichten. Und ich glaube, das ist ja alles Schöne am Sammeln. Es geht um Geschichten und nicht unbedingt ums Ding
haben. Ich schaue mal selber im Keller, glaube ich. Ich glaube auch noch ein paar Sachen im Keller.
Ja, bitte, sehr gerne. Ja, ja, genau.
Ich finde das richtig geil, was du machst. Also, gell, du mich nicht falsch verstehst. Was ist denn der absurdeste, was ist das Absurdeste, was der Besitz ist von Kiss?
Das hat er mir geschenkt.
Sicher,
Hello Kitty, Nasentüchli und WC-Papier.
WC-Papier habe ich im VO mitgebracht.
Okay.
Ich durfte den Gong ausleihen mal irgendwie. Genau, für ein Konzert. Und bin den geholt. Und als Dank habe ich ihm dann einen Hello Kitty, Kiss, Scheissepapier und Nasentüchli geschenkt.
Super.
Aber ich finde es noch herzig, weil du es jetzt so abspielst und sagst irgendwie so, ja, du kannst ja nichts dafür, dir schenken halt die ganze Zeit Leute irgendetwas.
Ja, nein.
Aber irgendwie zu irgendeinem Mixer-Koffer oder einem
Abspielgerät
oder so kommt man nicht einfach so.
Ja, ja. Das ist natürlich, also das Gute daran ist ja wirklich eigentlich an dieser Band Kiss sind Freundschaften, die sich da ergeben haben. Ich denke, das ist so ein bisschen das Ding. Und so lernst du Leute kennen, Kontakt und so weiter. Es ergibt sich sehr viel. Ja, der das.
Was ist denn die Lieblingsbesitz von Kiss, den du hast in deiner Sammlung? Kann man das sagen?
Das ist schwierig zu sagen. Eben auch irgendetwas, was mit Erinnerungen zu tun hat. Ich finde immer gut, wenn eine Geschichte dahinter ist. Zum Beispiel sicher etwas von meinem, etwas vom Besten, das ich habe. Ich habe mal vor Jahren ein Interview gegeben für einen Dagi, irgendwie, den ich mitgeholfen habe, von einem Kiss-Dings im Dagi-Magi, wo sie wieder in der Schweiz waren, Kiss und so weiter. Und ist das gekommen und bla bla bla. Und dann 2 Jahre später habe ich mal meine Facebook-Nachrichten gecheckt. Also von Leuten, mit denen ich nicht befreundet bin. Und habe gar nicht gewusst, dass es so einen Ordner gibt, oder? Und dann geht er durch und dachte, das ist eine Tanja, mit der bin ich in der Gewerbeschule und so, cool, ja, geil, da von der Schule. Und plötzlich schreibt einer irgendwie, ich habe die Berichte da gesehen und so, ich war im 76 am Konzert im Volkshaus und habe von Peter Criss den Stock gefangen. Oder? Und ich so, 2 Jahre später. Und ich, Scheiße, oder? Ja! Und dann dachte ich, da ist alles abgefahren, oder?
Und du hast 2 Jahre zuerst müssen Mails beantworten.
Ja, genau, ja! Und um
das kümmern.
Nein, ich habe den Ordner irgendwie, den Tümmi, gefunden. Und dann habe ich gedacht, Scheiße, muss der Name irgendwie, keine Telefonnummer, oder? Nicht. Habe dem geschrieben, 2-3 Monate nichts gehört, alles probiert, anzuläuten, Telefonnummer herausfinden und so weiter. Ja, jetzt hat das meinen Kiss-Kumpels in Deutschland auch erzählt. Und die haben gesagt, du bist der grösste Idiot, oder? Das gibt's ja nicht. Egal, plötzlich schreibt dann der und sagt, hey, ich bin ein halbes Jahr jetzt in Thailand gewesen und so weiter. Hast du noch Interesse? Der legt mir in die Schublade und so. Und dann ist der vorbeigekommen, mit dem Stock. Und dann,
also, du hast ihn. Du hast.
Ja, ich habe ihn. Ja, ist eine riesige Geschichte, aber eben, eine Geschichte finde ich einfach gut, oder?
Weil der Bein muss es nachher schneiden.
Nein, das muss man drinnen lassen, oder? Ich habe ihn. Aber eben, wie gesagt,
Ein Stock.
Ist da etwas drauf? Ja, genau. Es steht, kannst du auch nachschauen, es sind dann gedruckt, so steht Kiss und Peter Criss.
Okay.
Ja.
Und damals Plakat. Schon bedruckte Stöcke.
Ja, schon den K. Ja.
Und das Plakat ist natürlich 5, 6, 7, 8-fach, oder wie? Das Konzertplakat, 76.
Ja, 76, ja.
Ist mehrfach.
Aber du bist nicht gewesen,
oder? Nein, da bin ich nicht gewesen. Nein. Aber ich habe vor ein paar Monaten das 1980er Plakat endlich können kaufen. Da hat es 2 Versionen gegeben. Das sei ich schon offen, oder? Ich habe das bis vor ein paar Monaten nicht gewusst, oder?
Ja. Bist du nicht Passaia drauf gewesen?
Ja, aber es gibt eben noch ein grosses, wo vom Blick präsentiert ist. Wo sie Bravo überklebt haben und so. Nein, das ist Weltklasse, oder? Und dann siehst du so etwas und dann kommst du es anboten. Das musst du haben, oder?
Wo bekommst du das Anboten? Also direkt? Frag dich aber direkt an oder schaust du auf eBay? Ja,
nein,
so eBay. Ikone.
Ja, eben, nein, es ist wirklich einfach, es gibt auch andere Sammler, die jetzt nicht unbedingt Kiss sammeln, aber es ist Musik, Memorabilia und so, oder, ja.
Und du hast gar nicht viel, also weißt du jetzt?
So speziell.
Also Hello Kitty?
Keine freie Gitarre?
Nein, aber Hello Kitty und Schissi-Papier. Nein, also mir wird auch ab und zu Zeugs geschenkt. So aus Amerika hat man etwa so Figürchen mitgebracht, die sind noch verpackt, liegen im Studio. Der Grieder hat mir mal so Wackelköpfe geschenkt, die ist dann in diesem Studio. Dann noch der Chibu, unser Ex-Drummer, da hat mir «I was made for love new» silbrige Single, also so wie eine Goldplatte auf den Silber oder Platin. Das hat er mir gegeben, das hat er auch irgendwie von jemandem gekriegt. Aber ich glaube, das hat er mir nur ausgelähmt, für ihn im Studio aufzustellen, er weiss dann wieder zurück.
Ach, das ist auch schön. Ja.
Nein, aber du hast nicht irgendwie so ein monatliches Budget, sorry.
Pets habe ich noch. Kennst du die Pets? Aber sonst habe ich das Programmheft, das ich damals 1980 gekauft habe, das habe ich immer noch. Das hat ein paar Kollegen von mir, ist der Bass-Tech von Gene Simmons. Und dann hat mich geladen, immer wenn sie hier in der Schweiz gespielt haben, hat er mich eingeladen, hat mir die Führung gemacht, dann konnte ich den Bass in die Hand nehmen, konnte das Blut anrühren und noch probieren und so.
Geil!
Das ist
Weltklasse! Cool.
Ich muss dich etwas fragen. Der grösste Kiss-Sammler ist Gene Simmons, oder? Hat ja,
ja.
Genau. Also er sagt ja, behauptet ja, dass er jeden Artikel hat, von je rausgekommen ist. Würdest du gern dort einmal durch die Räume laufen?
Ja, das würde ich nicht dagegen. Ja, ja, klar. Ja, ich kenne ihn, Bro, dort, dass er schon dürfen machen. Ja.
Und das ist schon schwer.
Das ist schon noch beeindruckend, ja, glaube ich. Okay, ja, ja, okay. Absolut.
Okay, gut. Also, ich würde auf jeden Fall gerne Werbung machen für die Facebook-Seite Pidi Leuenbauer.
Jawohl, ja.
Nein, also, wie gesagt, vorhin hat es gesagt, also, ich find's mega cool. Ich glaube, Kiss, Memorabilia sammeln, ist ein mega geiles Hobby. Ich mache das von jemand anderem. Es sind teure Hobbys, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch sammeln.
Ja, aber man muss, also, mein Budget ist begrenzt, oder? Man hat auch Kinder und so weiter und andere Verpflichtungen. Ich gebe natürlich nie mehr so viel Geld aus, aber ab und zu leiste ich mir etwas, ja.
Okay, aber du hast nicht irgendein monatliches Budget. Heute darf ich wieder.
Also, es ist wirklich sehr bescheiden, ja.
Ah, okay.
Ja, ja.
Aber wir haben ja eigentlich jemanden im weiteren Bekanntenkreis, wo Roadie war von Gene Simmons. Korrekt?
Ja, eben. Der Schädel, der Michi Berger.
Okay. Und er ist durch die Räume ja sicher gegangen, oder?
Ja, ja. Er hat sogar jetzt am Schluss von der nach der letzten Show ein Passgeschenk gekriegt von ihm mit Unterschrift, wo er auch live gespielt hat. Und ich weiss jetzt eben gar nicht, der Gene geht jetzt mit seiner Solo-Band auf Tour. Ich habe mal gefragt, ob der dabei ist, weil sie spielen in Wacken und ich spiele mit Messiah in Wacken. Haben wir sie können treffen, aber bis jetzt hat er noch nicht geantwortet.
Haben Sie eigentlich je getroffen, die Mitglieder auf KISS in Person?
Ich habe Paul und Eric Singer getroffen, der Taylor, so kurz, Gene, nein, der war auf der anderen Seite. Und eben, ich habe sie passend alles gehabt, aber in der Zeit, wo ich sie konnte kennenlernen, das hat man den Berger organisiert, bin ich raus, ein Bier trinken mit meinen Kollegen. Als ich zurückgekommen bin, ist alles vorbei gewesen. Und das letzte Mal habe ich eben geschafft, Max Doraci als Backliner. Und dann, wo das Meeting war, habe ich müssen arbeiten auf der Bühne und vorbereiten. Da konnte ich auch nicht gehen. Aber ich glaube, es ist besser. Eben, nachdem ich die Biografie gelesen habe, muss ich sie nicht so intim kennenlernen.
Und bei dir, Pidi, du hast sie getroffen?
Ich muss wieder ein bisschen ausholen. Lustige Geschichte. ein Kollege von mir macht Schweizer Vertrieb für Zildjian, Becky. Und der hat mir einen Tag vor dem Konzert in Zürich 2013 angeleitet und gesagt, hey, kommst du mit? Ich habe ein Meeting abgemacht mit dem Eric Singer. Wir haben ein paar Mal so Zeug zusammen gemacht. Und ich sagte, ja, okay, komm mit. Ja. Sind wir dorthin und wir sind einfach backstage reingelaufen. Es hat kein Mensch irgendwie geschaut oder so. Und ich sowieso, er war angemeldet gewesen, aber ich nicht. Und sind wir einfach backstage, dann haben wir rumgelaufen. Und dann ist mal einer gekommen und haben mir das gesagt, ja, wir sind vor Zildjian und so. Und ich bin einfach dabei gestanden, sind wir so in den Backstage, also Essensbereich von KISS gekommen, dort gewartet. Und dann der Tommy Taylor war am Essen gewesen. Und dann Eric Singer und so. Und dann, wer bist denn du? Und so. Und ich so, ja, scheiße. Ja, ich bin einfach, ja, mit dem da irgendwie, I'm oder?
Biggest Fan.
Und dann kommt, ja. Dann hat er gesagt, ja, bist du ein Fan, oder? Dann sage ich, ja, ja. Und dann war es easy gewesen. Dann kommt irgendwann der Chef Security rein von der Band, den ich einfach auch von Videos kenne. Und hey, what's going on? Und so, oder? Dann, ja, du, nicht viel, oder? Irgendwie kurz Nachtessen. Das habe ich Weltklasse gefunden, ja. Und dann war es mir einfach nicht mehr wohl gewesen, ja. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, du, jetzt muss ich glaube raus da, ist irgendwie komisch, ich gehöre da nicht daher. Und dann bin ich dann gegangen.
Ah, ja. Okay.
Ja, ja, so.
Keine grossen Dialoge oder Wörter.
Nein,
klar. Doc McGee habe ich noch kennengelernt.
Ah, Doc McGee, der Manager,
coole Ratte. So.
Ja. Die anderen habe ich auch getroffen irgendwie, den einmal in der Schür. Ja,
der Schür. Ja,
das war auch gewesen, ja.
Da habe ich Wellen gehen, ja.
Komplett verstrahlt irgendwie, so in einer Ecke gehockt.
Schreckliches
Konzert. Und auch Peter Criss dann in Augsburg an einer KISS-Convention, wo er hat so alte KISS Songs mit einer Tribute-Band spielen und hat wirklich, sie haben 3-4 Mal müssen die Russ anfangen, weil der Einstieg nicht geschafft hat. Habe ich noch auf Video.
Oh,
nein, es ist wirklich, das sind harte Momente als KISS-Fan, die man da durchmacht, oder?
Ja, logisch.
Ja.
Aber gibt es nicht noch irgendwie ein Foto von dir mit allen vier?
Ja, genau. Das war eben an dem Abend. Und dann hat, das muss man wirklich sagen, Eric Singer so ein netter Typ, wirklich super. Hat dann gesagt, ja, eben, ich könnte dann noch ein Foto machen, später und so. Ich habe das Zeugs hinterlegt, oder? Und ich dachte, boah, Wahnsinn,
ja,
oder?
Das kostet nochmal 600
Stutz. Ja, ja, ja.
Das kostet 1000 Stutz, wenn du das willst, quasi.
Ja, ja. Brauchen, ja, oder und natürlich, ich bin ja nicht angemeldet, es also hat einfach eins gehabt. Und dann habe ich gesagt, du bist ja nicht... Also, weißt du, du bist ja nicht so fein, also ist schon klar. Oder ja, der hat gesagt, ja, hey, alles klar.
Ich wollte nicht drüber reden.
Ich war wahnsinnig nervös. Ja. Und die plötzlich vorderstehen, dann geschminkt und so, mit Daumen drum und dran.
Die Absatz.
Also ja,
so. Zwei Meter groß geworden.
Ja, es ist wirklich, es ist für mich wahnsinnig.
Alle aus der Ehrung.
Außer der. Ja. Da muss immer der kleine Bein.
Schon habe ich also wirklich auch ein bisschen ein Tränchen verdrückt.
Ja, ja. Ja.
Bleiben wir mal bei einer alternativen Einnahmequelle und bei Stutzverdienen. vor zwei Wochen ist ja bekannt worden, dass KISS ihre Brand verkauft. Jetzt haben wir viel über Merchandise geredet und wie man sich kann verkaufen kann. Aber jetzt haben sie effektiv ihre Brand, ihren Namen verkauft. Sie haben noch mit dem letzten Konzert dort schon angedeutet, dass es von ihnen Avatar wird gehen und dass ähnlich wie bei ABBA irgendwie so eine Show zu erwarten ist oder was auch immer da alles noch kommt. Aber für euch, also ich will kein Riesenfass aufmachen, machen wir ein ganz kleines Fässchen auf, ist das irgendwie ein Verrat? Irgendwie, wenn sie das jetzt machen, den Namen verkaufen, oder ist das okay, legitim?
Ja, also wieso auch nicht, ja. Ich finde,
also ich würde es auch machen.
Ja, sicher. Ich meine, du musst mal die Döllers in trockene Tücher bringen.
Sie sind ja nicht die Jüngsten, ja.
Ja, ja.
Also völlig okay.
Ja, absolut. Okay.
Und so eine Avatar-Hologramm-Show oder whatever, was da könnte
kommen?
No. Okay.
Aber ich weiss ehrlich gesagt, also meine Kinder finde ich das auch total blöd, oder? Ich denke, es wäre eigentlich die Zielgruppe, die nächste dann, wo sie. Aber meine Kinder zum Beispiel, die hat das nie interessiert, oder? Und auch jetzt, wenn ich denen das sage oder zeige, oh, das geht dann irgendwie das, finde ich, was soll da? Die haben ihre eigenen Zeugs. Ich bin da recht kritisch. Aber das ist, glaube ich, nicht für uns gedacht, oder? Wir sind ja da fünf weisse Herren. Irgendwie.
Alte weisse Herren.
Ja. 50.
Also, mir ist es fast ein bisschen unwohl in dieser Runde, ehrlich gesagt.
Nein, also, KISS ist wirklich eine von mir schwer unterschätzte Band gewesen. Ist es deine Lieblingsband ever trotzdem, mit allem, was du jetzt mit dieser Band erlebt hast, wenn du dich als Fanboy siehst, ist es vielleicht schon, ja, oder?
Schon, weil ohne die Band wäre ich nie dazu gekommen, überhaupt selber Musik zu machen. Ich wäre nie zum härteren Sound gekommen. Ich habe vor dem Elvis gelost und so Zeugs und was noch? Steppin' Stompers. bin ich mal an einem Konzert.
Pidi bei dir.
Ja, natürlich, KISS war immer da, ist eigentlich schon meine Band. Aber stellenweise finde ich damals schon, ja, Cheap Trick ist eigentlich fast die bessere. Es war eine bessere Band, natürlich. Oder?
Also,
einfach als Band, oder? Als Band. Oder auch irgendwie, es gibt tonnenweise andere Bands, die ich eigentlich auch. Und ich muss sagen, ach, oh, Scheiße, es ist eigentlich fast die bessere Band, oder? Ja. Aber KISS ist einfach immer da, ja.
Also, wenn ihr jetzt müsstet die Bedeutung von KISS in eurem Leben in einen Satz packen, VO, was wär's?
Life-changing. Das muss nicht mal ein Satz sein.
Knapper geht's
nicht. Oh, ein Satz. Ich bin nicht irgendwie so gut, wie so kurz auszudrücken. Ich würde sagen, ich verbinde die Band einfach mit sehr viel Lebensfreude und Freundschaften.
Mhm. Ja. Okay. Hey, ein riesiger grossen Dank, dass ihr gekommen seid, dass ihr den Weg hier angefunden habt und uns ein bisschen teilhaben lassen an eurer KISS-Welt. Und dass wir die Band mal ein bisschen beleuchten und dass ihr uns geholfen habt, weil, wie gesagt, wir haben die Hilfe schwer und bitter nötig gehabt. Wir hoffen, dass es euch da draußen auch Spass gemacht hat. Und hoffe, wir hören uns gleich wieder. Und bis dann, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss zusammen.
Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.